Herzlich willkommen zur 670. Ausgabe des Sneakpots. Herzlich willkommen in diesem wundervollen Altersheim, wo Sie die nächsten Stunden mit uns verbringen dürfen. Mit mir hier unser Anwalt, das ist Christoph Perner.
Guten Abend.
Und die Ärztin dort drüben, das ist Robert Krüger.
Ich möchte stinkreich sein, so wie Sie.
Und als besonderen gesetzlichen Vormund heute Abend dabei, Daniel.
Ich mache das alles nur zu Ihrem Wohl.
Du kannst mich vorstellen, aber du kannst auch, dann stelle ich mich selber vor.
Ich sage jetzt einfach, aber der Gastgeber ist unser Mafia-Boss. Stefan Giesmann. Okay, ich hab's voll versaut.
Nein. Wir schneiden das auch nicht, dass es gut klingt am Ende. Das ist das Nette bei uns.
Andere machen das ja. Andere.
Hallo. Muss ich das Intro wieder so lang schneiden? Dann, ne? Wenn wir uns verquatschen im Intro, muss man das so verlängern. Ja, der Daniel ist zurück. Herzlich willkommen.
Hallo. Da bin ich wieder. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben ja schon im Vorgespräch erfahren, dass du diese Woche noch mit Christoph aufnimmst. Das heißt, können wir jetzt schon für Sonntag Werbung machen, dass am Sonntag der neue Spätfilm Christoph kommt? Oder?
Ich glaube, du schneidest. Leider nicht. Länger. Ja, genau. Ich produziere immer vor und es kommen noch 3 Folgen, bevor der Christoph kommt. Also seine Folge wird erst in einem Monat ausgestrahlt. Da muss er sich gedulden.
Okay, also für alle die, die es jetzt im Anfang März hören, Ende März, Anfang April hören.
Na, Ende März müsste noch drankommen, ja.
Da könnt ihr sofort umschalten und im Spätfilm Christoph weiterhören. Das ist eher eine gute Abmoderation zum Ende. Bis nächste Woche. Tschüss. Ach nee. In der vergangenen Woche hat Daniel uns I Care A Lot beauftragt zu schauen. Habe ich jetzt den richtigen Namen gesagt? Ja, gell?
Das ist korrekt, ja.
Worum ging's?
Das, die Aufgabe fällt jetzt mir zu, hat man mir gesagt.
Ja, hat immer der es präsentiert, das hat der Christoph irgendwann als Regel aufgestellt. Vielleicht auch, um mich zu quälen, ich weiß es nicht. Aber der den Film präsentiert, der Präsentator, der darf immer sagen, worum es geht. In 5 Sätzen.
Aber Stefan, bei dir, wenn du deine Filme vorstellst, ist doch immer einfach. Singe mal alle und es ist ganz langweilig.
Genau. Ich habe auch schon was genießt. Ich habe jetzt wieder was.
Der Film viel gesungen und ein bisschen queer.
Ich habe jetzt was gefunden, wo die Beschreibung schon anfängt. Ein Jazzmusiker. So, oh nee, das kann ich doch nicht nochmal.
Zum Glück bin ich ja diese Woche dran mit Aussuchen.
Aber nächste Woche.
Da habe ich neulich wieder einen schönen Witz gelesen über Jazzmusiker. Ich versuche mich dran zu erinnern und erzähle ihn nachher. Ich muss mich jetzt zusammen.
Hast du nicht letzte Sendung schon erzählt?
Ja, nee, das war eine andere.
Oder hast du mir den nur erzählt? Haben wir telefoniert?
Genau. Ein Rockmusiker spielt 5 Akkorde vor 1000 Zuschauern. Ein Jazzmusiker spielt 1000 Akkorde vor 5 Zuschauern.
Ja.
Ja.
Okay, Daniel spielt jetzt auf, das kriege ich nicht mehr zusammen.
Klaviatur.
Klaviatur und erzählt uns, worum es ging in I Care A Lot.
Ja, es geht um Marla Crayson, gespielt von Rosamund Pike. Sie ist ein Legal Guardian, ein gesetzlicher Vormund. Und sie wird beauftragt, wenn Senioren nicht mehr Herr der Lage sind, eben gesetzlich über die zu wachen, die in ein Heim einzuweisen und ihr Vermögen zu verwalten quasi. Das Ding ist nur, Marla hat da mit einer befreundeten Ärztin einen ganz großen Scam am Laufen. Sie suchen sich nämlich Senioren aus, die keine Angehörigen haben oder wenige oder entfernte nur. Und lassen die dann zwangseinweisen mit Hilfe eines gefakten ärztlichen Gutachtens, um so an deren Vermögen zu kommen und diese richtig schön abzuzocken. Und das machen sie eines Tages wieder. Und das Problem dabei ist nur, sie geraten an die Falsche. Denn die Seniorin stellt sich als die Mutter des Gangsterbosses Roman Lunyov, gespielt von Peter Dinklage, heraus. Und der hat dann natürlich eine persönliche Vendetta gegen Rosamund Pike alias Marla Crayson. das war's.
Ja, stimmt.
Das kriegst, das fasst
ich dachte zusammen. Mir, Mensch, den Film hast du schon mal gesehen. War jetzt gerade. Ja, nee. Und wie hat's euch gefallen? Ist ja die übliche Frage, die dann hier folgt. Und jetzt nehme ich den Christoph dran.
Ich fand's sehr unterhaltsam und spannend und humorig und mit ein paar Einschränkungen, klar, aber ich mochte ihn.
Humorig?
Fandest du ihn nicht humorig? Ich fand ihn auch humorig. Also er war schon auch einfach, er war schon auch einfach spannend und so, aber der war doch schon auch irgendwie, hatte doch was Skurriles, fandet ihr nicht?
Ja, der hat ja auch immer wieder so One-Liner, nicht? Die waren schon, ja.
Die habe ich vielleicht nicht gerafft, aber
Ich fand zum Beispiel die, wenn Peter Dinklage in seinem Büro an diesen Ringen hängt, das fand ich fantastisch. Konnte ich mich kaputt lachen. Macht er so ein paar Turnübungen in seinem Büro.
Ja, muss man ja. Machst du das nicht, wenn du im Büro bist, ein paar Turnübungen?
Doch, doch.
Klimmzüge, wenn dein Chef reinkommt.
Es war ein bisschen mehr als Klimmzüge, was der da an den Ringen, also Turnerringe da hängen gehabt. Ich habe mich gefragt, ob er wirklich so stark ist, also ob er das kann, das ist ganz schön beeindruckend, oder ob sie das irgendwie mit Seilzügen gefaked haben, die sie dann
nachher bauen. Ich hab auch geguckt, sehe ich was wegretuschiert ist oder sehe ich nichts.
Ich glaube, das kann der. Der hat ja eine andere Körperphysiognomie als mir, vielleicht ist das da gar nicht so schwer.
Ich glaube, das ist trotzdem noch sehr schwer.
Kreuzhang ist schon eines von den schwersten Sachen, oder? Im Turnen. Also der Kopf ist noch schwerer.
Ist halt sehr leicht und hat gute kurze Hebel. Ne?
Naja, Spekulation. Trotzdem,
ja, war der mal bei Olympia oder so?
Nee. Keine Ahnung. Bei Game of Thrones.
Aber da hat er auch nicht an Ringen geturnt, oder?
Da hat er alles gemacht. Da ist er wirklich durch jede Tiefe und Höhe einer Charakterentwicklung ist er da durchgegangen.
Stimmt.
Durchgeturnt, möchtest du sagen. Wie kannst du sowas liegen lassen? Ich fand den Film anfangs gut, anfangs spannend, aber es kam dann irgendwann so ein Punkt, wo der anfing, mega unrealistisch zu werden. Der vermittelte mir irgendwie so ein ungutes Gefühl von, wir dengeln die Geschichte jetzt so zurecht, dass hier die Frauenpower obsiegen muss, weil muss ja, ist ja wichtig, dass wir die Geschichte so erzählen und dass das so vermittelt wird. Und es ist jetzt dann auch egal, ob das alles noch irgendwie skriptmäßig zusammenhält oder unrealistisch wird oder ob hier wie die Sympathien zwischen den Figuren verteilt sind. Das war dann irgendwann alles gegen den Bach runter und am Schluss wurde es einfach nur noch lächerlich und ich kann nicht verhehlen, dass der spannend war, aber ich war zwischendurch drauf und dran auszumachen.
Aber diese Frauenpower-Geschichte, also habe ich nicht so verstanden, dass, weil man hatte ja keine, also ich hatte keine Sympathien für sie. Hm. Ich hatte immer so das Gefühl, so wann wird sie jetzt endlich zu Tode gefoltert, was es verdient
genau
hat. Ich fand nur, und da muss ich sagen, war gar nicht so, dass es nur auf ihrer Seite war, sondern in der anderen, also es waren halt mehrere so Mordversuche in dem Film, die halt so dilettantisch angelegt waren, dass die Leute halt nicht zu Tode kamen, also von mehreren Leuten, wo ich dann auch dachte, so, also jemand, der in der Branche arbeitet, ist doch nicht so wahrscheinlich, dass der das so dilettantisch macht, aber ja, musste man halt, damit die Geschichte weitergeht, klar.
Da kann ich gut einsteigen, weil ich kann auch verstehen zum Beispiel, warum Stefan ihn nicht lustig fand. Und ich war so sauer nach den ersten 30 Minuten, weil das so abgrundtief böse ist, was Marla Grayson macht. Ich war so wütend auf sie.
Stimmt. Dachte,
was die mit diesen alten Menschen macht. Ich war wirklich super.
Man wünscht ihr nur das.
Und das genau. Und dann wollte ich wie du, dass sie halt so jetzt so richtig einen in die Fresse kriegt. Und dann merkte ich, je länger der Film geht, Moment, ich soll mit ihr mitfiebern. Und da war ich halt voll rausgeworfen und dachte so,
ja, war das so?
Sollte man das? Ich weiß dann, nicht. Ja, doch, du solltest schon auf ihrer Seite stehen. Und dann aber am Ende, ohne jetzt hier zu spoilern, kam ja so eine relativ überraschende Wendung zwischen ihr und Peter Dinklage. Und dann dachte ich, ah, okay, das ist so ein
er versucht hier eine andere Moral zu vermitteln als, also es ist hier keine Geschichte von Aufstieg und Fall, sondern es ist quasi eine Allegorie oder sowas über diese verdorbenen Menschen. Und dann hatte ich mich damit wieder so gerade versöhnt. Das ist ja auch so die letzten 5 Minuten. Und dann kommt halt noch dieser allerletzte Twist und den fand ich dann halt so voll verlogen. Weil der war dann doch nochmal auf den letzten Metern irgendwie die Moralkeule geschwungen, nachdem der ganze Film von mir verlangt hat, dass ich irgendwie mit Maler mitfieber, obwohl sie halt einfach das abgrundtief Böseste auf der ganzen Welt ist. Und das hat mich, also von daher, ich war auch irgendwie, ich fand ihn spannend und ich war die ganze Zeit dabei, hab nie irgendwie aufs Handy geguckt oder so, aber er hat mich halt echt wütend gemacht und von daher nicht so begeistert.
Ich habe ihn sogar auch in einem Rutsch durchgeguckt. Also das ist ja schon, heißt ja schon mal was. ohne Pause sozusagen. Aber mir ging das auch ähnlich. Also einfach, wie soll ich denn jetzt weiter für die halten können? Also so dieses, dass der Film immer sie bedroht und irgendwie ist ja die Hauptfigur und irgendwie, also ich möchte, dass der Film mir eine Chance gibt, für sie zu halten, aber ich habe mich eigentlich auch immer nur über sie geärgert.
Ich habe das echt nicht so verstanden, dass man für die sein soll. Überhaupt nicht.
Und genau das fand ich auch als Problem die ganze Zeit, weil genau darüber habe ich oft nachgedacht während des Films, dass ich auch dachte, okay, es ist offensichtlich nicht so angelegt, dass ich für sie halten soll, weil sie ist ja nun mal abgrundtief böse und ein Arschloch. Aber warum ist sie dann so sehr die Hauptfigur? Dann kam Peter Dinklage rein und dann dachte ich mir, alles klar, ich soll für den sein.
Der ist der Gute.
Ich darf heute ausnahmsweise mal für den russischen Gangster-Mafia-Boss sein, der eigentlich normalerweise der Bad Boy wäre. Aber ja, er ist jetzt hier der Gute und ist für das Gute.
Fand ich erfrischend.
Und dann, genau, da habe ich gedacht, so, okay, jetzt habe ich den Film verstanden, warum sie die ganze Zeit immer noch so die Hauptfigur ist. Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt meinen Hass auf sie entwickelt und jetzt können wir weitermachen. Dann nimmt der Film andere Twists und Turns, die aber total an den Haaren herbeigezogen sind. Und sie fällt dauernd irgendwie aus der Figur. Also das, sie macht dann einfach Dinge, die erklären sich nicht aus dem, was sie bisher sozusagen gemacht hat.
Ja, das stimmt.
Da geht sie 50.000 Mal drüber hinaus. Und ja, ihre Freundin im Übrigen genauso. Und und dann passieren halt auch noch total unrealistische Dinge, die so passieren müssen, damit das Skript endlich zu Ende kommt. Und ja, und dieser vorletzte Twist, was du vorhin als Änderung der Beziehung, Daniel, gesagt hast, den fand ich einfach nur ein lächerliches Plot-Device. Und der letzte hat mich fast wieder an Bord geholt. Also das waren so bei mir andersrum als bei dir.
Nee, den letzten fand ich ganz schlimm. Weil so bei dem vorletzten, dann dachte ich mir so, okay, das ist so eine Geschichte hier wie Wolf of Wall Street. Bei Wolf of Wall Street denkst du ja auch die ganze Zeit, was für ein Arschloch das ist. Und wartest auch so irgendwie auf den Fall wie bei Goodfellas. Und er kommt zwar so ein bisschen, aber er fällt ja unglaublich sanft, so dass dann am Ende dir klar wird, es geht ja eigentlich nicht darum, irgendwie dem seine moralische Strafe zu geben, sondern uns vor Augen zu führen, von was für Arschlöchern wir unser Geld verwalten lassen. Und so war, fand ich dann, dass so diese vorletzte Wendung hier hinaus wollte, guck, so das sind die Leute, die das System playen. Und dann halt aber am Ende noch mal so diese Moralkeule zu schwingen, das hat mich das fand ich einfach einen miesen Trick. So. Und noch mal, was Christoph meinte, dieses mit ihr fiebern, da waren halt immer wieder so Sachen drin, wie das dann, also wird halt ihrer Freundin böse mitgespielt und du siehst halt, wie emotional sie dadurch getroffen ist. Da wird halt schon irgendwie versucht, dass du halt jetzt mit ihr fieberst oder dann hat sie ihre Badass-Momente, wenn sie halt wieder ihre Rache bringt und so. Und von daher hast du dann immer wieder so emotionale Clues, die dich irgendwie auf ihre Seite spielen sollen vom Drehbuch. Und nee, das hat bei mir echt nicht funktioniert.
Also bei mir war es halt so, dass der Film Erwartungen ausgelöst hat. Und zwar sowohl im Trailer schon, als auch dann, das war ja auch eine Kernszene, wo dann diese Mafia-Mutter zu ihr sagt so ungefähr so, oh, jetzt hast du die falsche oder jetzt hast du einen Fehler gemacht oder sowas. Wo man sich denkt so, okay, das ist jetzt so die Wendung und jetzt ich habe mir so innerlich irgendwie die Hände gerieben, so hahaha, jetzt wird er das
jetzt aber so, richtig.
Genau, jetzt kriegst du es zurück. Und erfüllt dann halt die ganze Zeit nicht. Also es ist halt so, man wartet die ganze Zeit so, okay, jetzt komm, Peter Dinklage, jetzt mach schon, ne? Und ja, aber passiert halt nicht.
Genau, und der Film hat sie aber, also unsere Hauptfigur, die Böse sozusagen, die ganze Zeit so versucht, mit so Positivität aufzuladen, obwohl sie ganz böse Sachen gemacht hat. Also sie war halt immer in so freundlichen Einstellungen inszeniert und irgendwie mit schönen Klamotten und so von den Kameraeinstellungen und so. Sie war gefilmt und inszeniert wie die Gute, wie die gute Hauptfigur, mit der wir uns identifizieren müssen. Und nicht wie der Bösewicht sozusagen oder die Bösewicht. Und das hat.
Aber das ist ja ein probates Stilmittel eigentlich.
Ja, aber das hat mich bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Szene, die du gerade erwähnt hast, wo die alte Frau, irgendwie so aus dem Augenwinkel grinsen, so sagt, er wird kommen, warten Sie es ab, so nach dem Motto. Und da war ich aber schon auf so einer Schiene von, wahrscheinlich wird es nicht so werden. Ich ahnte irgendwie, ich konnte nicht sagen, was ich ahne, aber ich ahnte schon, der Film wird am Ende nicht Peter Dinklage gewinnen lassen. Und das war so eine dunkle Vorahnung, wo ich dachte, das geht bestimmt ganz beschissen aus, dieses Ding. Und das hat es dann auch gemacht. Ich konnte nicht sagen, was es werden würde und wie es werden würde, aber es ist beschissen ausgegangen in meinen Augen.
Ach, so schlimm fand ich es nicht.
Mich hat's am Anfang, also ich habe angefangen, den Film zu gucken und irgendwie im Anrisstext stand auch irgendwie nur, dass die sich da an den alten Menschen vergeht, also an dem Geld vergeht und irgendwie so ganz kryptisch. Ich hatte ja auch letzte Woche schon gesagt, dass ich nicht so viel Lust auf den Film habe, aber diese Wendung, als sie dann sich quasi mit der Falschen angelegt haben, das hat mich so gut reingezogen. Also da war ich wirklich so, okay, hier soll es hingehen.
Genau, und jetzt nimmt es Fahrt auf. Und
das war cool. Nicht. Und
ja, aber dann hat es ja keine Fahrt aufgenommen. Also schon ja, genau. Fahrt aufgenommen, aber es war ja dann trotzdem nicht so, dass ich in dem Moment habe ich halt ja immer noch mit der alten Frau mitgefiebert und dachte so, yeah, jetzt zeigen wir es aber Rosamund Pike so richtig. Und das hat halt nicht stattgefunden, dieses so richtig zeigen.
Genau. Weißt du, dann kommen die und schießen ein bisschen im Altersheim rum. Und das verpufft ja auch
das
irgendwie.
Das war so lustig.
Und man sieht halt Peter Dinklage, wie er draußen sich das anschaut und wieder wegfährt. Und man denkt sich, okay, dann nimmt er halt die größere Wumme, ja? Ja, nee, macht halt nicht.
Also. Ja, das ist so, da fallen halt mehrere Leute aus dem Charakter, ne? Also sie wird plötzlich super badass und sie geht da in diese Tiefgarage rein. Und das passt auch alles zufällig. Genau in dem Augenblick, wo sie in die Tiefgarage geht, fährt der mit dem Fahrstuhl runter. Und sie wusste genau, dass sie in die Tiefgarage muss. Und alles fällt perfect in place. Und sie wird die totale Kommando-Einsatzsoldatin, die da im Alleingang plötzlich Dinge kann, die absolut realistisch für diese Figur sind, nicht? Und
könnt ihr das
andersrum
nicht?
Andersrum fallen diese russischen Gangster-Oligarchen Superschläger aus dem Dings, weil sie halt einfach plötzlich schlagartig für ihren Job zu dumm sind. Also das, ja, okay.
Ja, noch was. Und zwar diese Einstufung bei Netflix. Da steht doch immer so, was der Film ist, gell? Und da stand ja auch LGBTQ. Und zwar, glaube ich, gleich als erstes sogar.
Als erstes, ja.
Dieser Film hat doch mit LGBTQ überhaupt nichts zu tun. Wer hat denn diese Einstufung vorgenommen? Ja, die Hauptdarstellerin hat eine gleichgeschlechtliche Beziehung, die aber für die Story null Relevanz hat. Völlig egal ist. Ja,
die Hauptfigur.
Nur
was die Hauptdarstellerin hat, wissen wir nicht oder weiß ich nicht.
Ja klar,
nicht.
Nee, für die
ist Figur. Auch irrelevant.
Also die einzige Relevanz war halt, wie der Stefan, glaube ich, vorhin gesagt, dass du oder wer auch immer so eine Frauenpower-Geschichte irgendwie machen kannst oder reindeuten kannst und dass die halt nicht, also die braucht halt einen Partner, weil man halt ein Druckmittel macht und es muss halt irgendjemand geben, den man dann zusammenschlagen kann, damit sie betroffen ist und das soll halt kein Mann sein, damit man nicht diese Mann-Frau-Dynamik drin hat. Okay, dann ist es halt eine Frau. Aber eine echte queere Dings-Geschichte wird doch hier nicht erzählt, oder habe ich was verpasst?
Nee, mich hat gar das nicht. Auch völlig auf die falsche. Ich habe das auch vorher gesehen, diese Einstufung. Die ist in der IMDb gibt's die ja so, glaube ich, gar nicht. Also da steht Comedy, Crime und Thriller. Aber LGBTQ-Filme hatte ich auch gesehen im Netflix und habe dann auch, ja, okay, die ist jetzt in einer lesbischen Beziehung, aber. Dann wartet man irgendwie noch so in dem Film, aber kommt nichts. Ist dann.
Ja, vor allem, also ich empfinde es dann sogar eher so, da wird es so als, wird dem eine Besonderheit gegeben, die völlig unangebracht ist. Das ist ja, eigentlich soll das ja egal sein. Ich meine, wenn man das irgendwie thematisiert, wenn das Thema des Films ist, ja, dann ist es eine andere Sache, dann kann man das reinschreiben als Tag. Aber hier ist es ja wirklich nur Beiwerk und dann finde ich es wirklich, also ich finde es störend unangebracht, dass darauf hingewiesen wird. So, guck mal hier, die ist auch noch eine Lesbe. Also, finde ich völlig absurd.
Genau.
Ich glaube, aber diese, nee, oder ich glaube, diese Tags und auch die Beschreibungen bei Netflix werden von Praktikanten gemacht. Die sind oft echt schlecht. Das ist bestimmt so den ersten Job, den du machen darfst, wenn du da in die Redaktion kommst. So, mach mal hier die Beschreibung und dann skippst du irgendwie durch den Film. Alle 10 Minuten guckst du mal rein oder so und so, ah ja, LGBTQ.
Ist das bei uns übrigens auch so? Die Texte werden bei uns auch vom Praktikanten gemacht.
Also Daniel, diese Woche hast du die Chance, wenn die besser werden soll.
Kann man froh sein, dass sie
das überhaupt gemacht
hat. Dass da nicht noch kleinwüchsigen Filme oder so dran stand.
Oh. Stimmt, der mich nicht. Oh Mann.
Ja. So, ja, haben wir jetzt noch was dazu zu sagen?
Punkte.
Außer Punkten?
Außer Punkten nichts gewesen.
Ich habe jetzt echt schlecht geredet. So schlecht fand ich ihn gar nicht.
Ja, dann musst du halt den Durchschnitt hochziehen.
Genau. Okay.
Das Schlimme ist, es gibt diese Art Verbrechen, also ich meine, das ist bei allen Filmen so, aber diese Art Verbrechen gibt es wirklich auch in Deutschland. Jetzt vielleicht nicht so ausgeklügelt und so mit System, aber verbrecherische Vormunde gibt es leider wirklich.
Aber wobei ich fand, das war mit diesem Gutachten schon sehr, sehr einfach. Also
dieser Richter war auch wirklich hohlbrotig. Also
ja, einfach immer. Ich habe das damals mitgekriegt, wie meine Oma, als sie dement wurde, halt begutachtet wurde. Und da kam halt ein Typ zu uns und hat sich mit ihr unterhalten und hat halt dann ein Protokoll geführt und alles. Und das haben wir auch nochmal vorgelegt bekommen. Fand ich übrigens sehr lustig, sie leidet unter Demenz, hat dabei aber eine ungewöhnliche Lebensfreude. Damit ist das Gutachten.
Leidet an Demenz, leidet darunter aber nicht.
Ich weiß, immer noch so Zitate drin, so, ja, ich würde ja gerne weniger arbeiten, aber man lässt mich ja nicht. Meine 90-jährige Oma. Ich werde ja noch gebraucht. Also, naja, aber ich schweife ab. Nee, von daher, also dass da mal eine Ärztin sagt, die ist nicht mehr fit und dann sagt der Richter, okay, passt schon, war schon sehr abgekürzt, aber klar, hast du recht, Bob, es gibt so Verbrechen.
Ja, die laufen dann in der Regel so, dass das halt hinterher, ne, wenn du dann die Vormundschaft mal hast und dann die vielleicht auch rechtmäßig zustande gekommen ist, dass dann der Vormund sagen wir mal, nicht ganz so mit den Wertgegenständen umgeht, wie er das so tun sollte. So treuhänderisch ist, wie er sein sollte.
Also in Amerika, das ist ja, also das, so wie das dargestellt wurde, das hat ja krass kommunistische Züge. Dass das in Amerika so sein soll, das kann ich schwer glauben. Also in dieser Ausprägung. Weil die legen ja extrem viel Wert auf my home, my country und so. Ja? Also wundert mich
jetzt. Ja, aber sobald du das Home von jemand anders begutachten kannst, dann kannst du es ja auch kapitalistisch möglichst gut veräußern.
Ja, aber der kannst du ja erstmal verteidigen mit der Waffe in der Hand.
Ja,
also aber in einem Alternheim
so dieser Prolog, dass der Sohn da halt so überhaupt keine Rechte hat, dass der so vom Staat abgekanzelt wird, das ist schon, ich kenne mich jetzt nicht gut genug mit dem amerikanischen Rechtssystem aus, aber es ist schon eine ungewöhnliche Geschichte für Amerika.
Es ist auch kein Rechtssystem, sondern ein schlechter Scherz, der sich gut für Hollywood-Filme eignet.
Ja, das stimmt.
Ist doch nur die Verlängerung vom Britischen, oder? Es beruht doch alles auf irgendwelchen Sachen, die schon mal da waren. Und du musst halt nur einen Fall finden, der schon mal so verhandelt worden ist. In Kürze.
Ja, aber dann haben sie die ganzen lustigen Geschichten mit Krone und Zepter und Order rausgenommen.
Ja.
Order.
Die Sachen, die Spaß machen.
Alles das, was lustig ist, ja. Ja, dann.
Also,
Christoph.
Punkte. Ich soll anfangen. Nee, fangt ihr mal an. Also
ich fange an.
Ja?
Mich hat er schon unterhalten. Der hat natürlich, war der unrealistisch oft und, und hat nicht ganz erfüllt, aber ich fand den schon unterhaltsam. Ich gebe 7 Punkte.
Ich gebe genau 7 Punkte auch. Weil ich hatte letzte Woche so gar keine Lust auf diesen Film und er wurde mir so penetrant vorgeschlagen und da dachte ich mir, oh nee, das willst du nicht gucken, auch ach mit den alten Leuten und so, das möchte ich, nee. Ich bin ja sowieso bei allen Menschen irgendwie empfindlich immer mehr. Und dann hat er mich aber doch irgendwie gut unterhalten, auch wenn ich nicht für sie halten konnte. 7 Punkte.
Und ich liebe Peter Dinklage, der ist einfach super.
Der ist super nett.
Soll ich? Ich gebe 6 Punkte. Ich hatte, also so, wie gesagt, ich war auch beim Schauen ganz angetan. Also so, ich fand spannend und so. Ich habe mich nur halt über den Film geärgert und von daher lande ich so ein bisschen über der Mitte. Auch Peter Dinklage und auch Rosamund Pike ist auch eine gute Schauspielerin. Von daher kann man schon machen, muss man aber nicht und werde ich wahrscheinlich in einem halben Jahr vergessen haben.
Ja, dann kann ich ihn wieder gucken, das ist ganz schön. Robert.
Ja, von mir kriegt er 4 Punkte. Er hat mich sehr geärgert über die Laufzeit. Und die Punkte gibt's für die Spannung, die dann doch irgendwie drin war und für Peter Dinklage auch und auch für Rosamund Pike, was das Schauspielerische angeht. Aber so insgesamt hält das Skript kein Wasser.
Was? Das Skript hält kein Wasser?
Es ist ein, ja, wenn es ein Krug wäre, würde es kein Wasser halten. Es hat Löcher.
Ach so, ganz philosophisch fast.
Nee, piratisch. Egal.
Ach so.
Weiter. Da läuft dir der Grog raus, verstehst du?
Apropos Grog, das ist ja eine Überleitung hier. Es ist Zeit für die Droge der Wahl, meine Herren.
Ja.
Was trinken wir denn? Bob, was trinkst du denn?
Ich habe gerade ein Bier geöffnet.
Passend
zu eigentlich nichts, außer der Tatsache, dass ich letzte Woche über Wurstautomaten sprach. Und das hier habe ich auch aus einem weiteren Wurstautomaten, den ich entdeckt habe.
Gibt hier übrigens auch einen, habe ich mir sagen lassen bei uns.
Ja, siehst du mal, da musst du mal auf die Suche machen. Vielleicht betrügt er dich auch um 7 Euro. Mein Bruder hat übrigens, als er am Montag dahin ist, gesagt, hier da meine Wurst und so. Und dann haben die gesagt, ja, das kommt mal vor, hier haben sie eine Packung Wurst.
Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr.
Ja, genau so. Ja. Montags wollte ich nicht grillen, aber ja, gut, okay. Hatte dann eine Packung Wurst bekommen. Und ich habe hier einen neuen entdeckt an dem Bauernhof und der hatte auch Bier. Und zwar vom Bierhannes. Das ist hier bei uns im Frankfurter Osten so eine Mini-Brauerei mit angeschlossener Schnitzelkneipe. Und da war ich allerdings noch nie drin und deshalb habe ich auch deren Bier noch nie getrunken und habe jetzt hier das Bayerisch Helle vom Bierhannes. Und da steht einfach nur Hell drauf, mehr nicht. Und das probiere ich jetzt mal. Was gibt's bei euch?
Christoph, was trinkst du?
Ich habe eine Flasche bei mir gefunden. Da steht drauf, und zwar in meiner Schrift steht das komischerweise drauf, Äppelwoibrand von Michael. Und
also ich dachte jetzt in deiner Schrift an, haben mir überlegt, was ist wohl deine Schriftart?
Du hast ja, händisch von dir da drauf geschrieben.
Okay. Genau, auf die Flasche. Die hat überhaupt kein Etikett. Da ist mit so einem dünnen Edding steht da Äppelwoibrand von Michael drauf. Und ich frage mich, welcher Michael?
Okay.
Und die Theresa meint, wir haben so einen Freund, die haben parallel zu uns ein Kind gekriegt. Also die haben wir im Vorbereitungskurs kennengelernt beim Lucius. Und die lagen dann auch mit uns parallel auf der Entbindungsstation. Und das ist ein Bestatter und der heißt Michael. Ich hoffe, er will mich nicht unter die Erde bringen mit seinem Äppelwoibrand.
Wenn du im Verlaufe der Sendung anfängst, unscharf zu sehen, hörst du bitte auf zu trinken, ja?
Okay, dann rufe ich Michael. Der kann mich dann unter die Erde bringen.
Die Flasche ist doch noch ungeöffnet, oder wie?
Nee, es fehlt oben ein bisschen. Wahrscheinlich habe ich zum Probieren damals, als ich es bekommen habe, habe ich schon ein bisschen was rausgetrunken. Aber es ist eindeutig ein Selbstgebrannter. Es ist so typischer Selbstgebrannter.
Apfelweinbrand. Ach so, du nimmst einfach ab. Ja, warum nicht?
Ja, warum nicht, gell?
Ja.
Relativ neutral.
Ich bin vorhin, als ich am Kühlschrank vorbeigekommen bin, als ich ihn nach dem Essen wieder eingeräumt habe, ist mir mein Zuckersirup aufgefallen und ich war überrascht, dass der immer noch gut war. Da habe ich mir gedacht, mach dir doch heute Abend mal einen Old Fashioned, damit es sich auch lohnt, dass du den hast.
könnte man wieder ein bisschen Zuckersirup trinken.
Ja, also ja, aber vielleicht nicht pur. Deswegen rühre ich jetzt aus einem Roggenwhisky und ein paar Bittern und etwas von diesem Zuckersirup, der immer noch gut ist, mehr ein Old Fashioned. Daniel, was trinkst du?
Ich bin ja bekanntermaßen Cocktail-Noob, aber der Stefan hat mir beigebracht, wie man einen Negroni macht, als ich bei ihm war. Und beim letzten Mal, als ich hier zu Gast war, hatte ich die Zutaten nicht da und ich hatte sie auch lange nicht da. Aber ich habe heute mein 5-jähriges Jubiläum bei meiner Arbeit, meiner aktuellen. Das habe ich zum Anlass genommen, zum ersten Mal in diesem Jahr auch wirklich ins Büro zu fahren und das um die Ecke so ein, da hinten auf der Hanauer Landstraße und das ist dieser riesige Edeka, der ein sehr großes und sehr gut sortierte Spirituosenabteilung hatte. Da habe ich dann alle Zutaten gekauft und der ist echt richtig gut. Wobei sie haben ihn jetzt umgebaut, ich habe fast nicht mehr alles Sachen gefunden, aber am Ende dann doch. Und von daher bin ich hier am Mixen.
Sehr gut.
Und ich bin immer noch, nach wie vor habe ich keinen Cocktailmixer, aber von meiner letzten, also früher habe ich ja immer in den Avent-Breibechern gemixt. Das hatte aber mal den Effekt, dass ich irgendwann so sehr geshakt habe, dass das, die drehst du ja so zu, dass die irgendwie, der war so zugefroren, dass ich ihn dann nur noch mit einer Zange aufgekriegt habe und dabei so halb zerstört, den Plastikbecher. Aber
zu viel Kraft.
Von meinen Eltern habe ich mal einen Sahneschüttler bekommen. Das ist so ein Tupper-Ding, wo es sieht eigentlich aus wie so ein Cocktailmixer aus Plastik und da in der wird eigentlich so ein Propeller reingesetzt und dann schüttelt er die
oben ist so eine Sahne drauf. Ich glaube, das Ding habe ich auch.
Genau, und der lässt sich auch sehr gut eignen zum Cocktailmixen.
Ja, den habe ich tatsächlich bei der Schwiegermutter auch schon mal zum Cocktailmixen benutzt. Man kann sich dann aber entscheiden, ob man diesen Propeller drin lässt oder nicht, wobei ich nicht weiß, wie lange der dem Bombardement der Eiswürfel standhalten würde.
Ich habe ihn nicht reingesetzt jetzt.
Du brauchst für Negroni eigentlich kein Gerät zum Schütteln. Der Negroni wird eigentlich gerührt. Ja,
kannst du auch einen Glas brauchen. Ich sag ja, ich bin ein absoluter Noob.
Jetzt wollte ich fragen, ob als du bei mir warst, ob ich dann den Negroni geschüttelt habe.
Bestimmt.
Ich glaube, das ist alles auf der Aufnahme. Ja, das könnte man. Ich habe jedes einzelne Schüttelgeräusch habe ich auf Band aufgenommen. Von daher einfach nochmal in die alte Folge reinhören, dann wissen wir es. So.
Yeah.
Aber ich habe von meinem Arbeitgeber zum 5-jährigen Jubiläum einen nicht unerheblichen Amazon-Gutschein bekommen. Von daher, den könnte ich ja vielleicht mal in so einen richtig guten Shaker investieren.
Ach, so viel braucht man da nicht. So viel Geld. Das ist Hauptsache ein Boston-Shaker.
Ja.
Na dann.
Zum Wohle.
Zum Wohle. Genau.
Zum Wohle. Was für Zutaten hast du jetzt gekauft? Campari? Okay, ja. Welchen Gin? Mhm.
Ich habe so einen, ich kenne mich ja immer noch.
Macht ja nichts.
Ich habe einen Pundemes Wermut gekauft.
Das
war so eine mittlere Preisklasse. Und als ich bei dir war, hattest du gesagt, du nimmst hier den Tanqueray London Dry Gin als Mixed Gin. Den habe ich dann auch genommen.
Was gibt auch.
Aber gerade bei Gin haben die irgendwie, ich glaube, die haben da so eine 10 Meter lange Regalflucht an verschiedenen Gin-Sorten. Da gibt's auch den hier Ryan Gosling, nein, irgendeiner.
Aviation, ja, noch
Gin.
Aviation Gin heißt der, oder?
Ja, genau, den gibt's da auch und alles. So. Aber das ist nicht Ryan Gosling, das ist der andere.
Nee, das ist Ryan Reynolds.
Genau, Ryan Reynolds.
Also, bitte.
Einer von diesen Ryans.
Die sehen ja doch gleich aus.
Das ist immer sehr teuer, wenn ich in diesen Edeka gehe. Also man rennt ja meistens rein, weil man irgendwie so ein Wochenendeinkauf vorhat. Das ist in dem Laden eh schon teuer. Und dann kommt man noch in dieser Schnaps- und Weinabteilung vorbei. Und dann noch an dieser Fleischtheke und dann noch, weiß nicht, das mit den Gewürzen. Und dann haben die auch noch irgendwie 20, 50 Sorten Tonics und andere Filler, die man in so ein 0,2er Fläschchen kaufen kann. Und dann stehst du wieder an der Kasse und es kostet mir dann 2 vorne. Und dann ist aua.
Das ist schon sehr schön. Da kann man auch so Feinkost und so haben die richtig heißen Scheiß. Also
ja.
Da wird Sushi frisch gemacht und da gibt's eine riesen Fischtheke und so. Also
ja, das ist schon ganz gefährlich, dieser Laden.
Also mein Zuckersirup ist hervorragend. Also macht dich super in dem Drink.
Genau. Zuckersirup-Sommelier, neue Jobbeschreibung.
Ja, genau. Es gibt Wassersommeliers, ich bitte dich.
Ja,
das stimmt.
Also
nicht sinnloser.
Ja. Gut, kommen wir nach Berlin. Christoph und Daniel, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Berlin-Alexanderplatz geschaut. Dieses 5-Minuten-Stück oder 3 Stunden oder so. Epos.
Ja. Christoph sagt, ob wir das schauen. Ich so, ja, machen wir auf jeden Fall. Und noch den zweiten. Ach klar, gar kein Problem. Und dann sitze ich da am Samstagabend so, oha.
Oha.
Oder Freitagabend war es.
Was muss ich noch alles gucken?
Ja, und vor allem, dass wir uns ja auch darauf geeinigt haben, dass wir die Fassbender-Verfilmung auch noch gleich schauen.
Nee.
Oder hast du noch geschaut? Oder?
Nein. Hast du das gemacht?
Das sind 13 Stunden und die sind unerträglich. Ich habe einen Teil davon geschaut, tatsächlich.
Oh, okay.
Jetzt in Vorbereitung oder früher mal?
Nee, jetzt in Vorbereitung.
Ach, ey.
Aber wenn du es unerträglich findest, dann finde ich es ja wahrscheinlich gut. Von daher hätte es mir bestimmt gefallen.
Könnte sein. Was erzählen wir jetzt dazu?
Du hast ja in unserer Vorbereitung letzte Woche gesagt, Berlin-Alexanderplatz, das hat doch jeder in der Oberstufe gelesen.
Genau.
Ja, haben wir nicht. Ich hab nicht mal einen Schimmer davon, worum es gehen könnte.
Okay. Ich habe nur gesagt, ich bin da oft gewesen, aber ich habe das
nicht. Du bist da früher immer abgehangen.
Ja, Skateboard gefahren und sowas, ja.
Skateboard
gefahren? Ich glaube, der Film, den wir jetzt geguckt haben, waren die überhaupt einmal am Alexanderplatz wirklich?
Nee, ist nur das. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Thema, oder? Also ist doch am Ende kommt das doch dann. Praktisch seine Wiedergeburt. Und er öffnet die Augen und das, was er sieht, ist Berlin-Alexanderplatz. Ich weiß aber nicht, ob das... Also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das wirklich komplett gelesen habe in der Schule. Ich habe da Teile draus gelesen, weil es eben so ein Beispiel für ein Großstadtroman ist oder so wie Ulysses eben auch von Döblin von Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Story ist die, also die Originalstory ist die, dass ein aus dem Gefängnis Entlassener in Berlin so mit den falschen Leuten in Berührung kommt und da in so ein so eine kriminelle Abwärtsspirale mitmacht. Hier ist es ein Geflüchteter aus Guinea-Bissau, wenn ich mich recht erinnere, der übers Meer geflüchtet ist, dort seine Freundin verloren hat, die ertrunken ist. Und jetzt in so eine Flüchtlingsunterkunft, genau, ist und dort eben in Kontakt kommt mit dem, einem Drogendealer, der, oder einem Drogendealer-Organisator, muss man fast sagen, der Reinhold heißt, wie auch im alten Buch. Auch unser Protagonist heißt Francis. Der Protagonist im Buch hieß Franz. Also, und der auch hier, der nennt sich dann um, heißt dann auch irgendwann Franz. Also die Figuren heißen alle sehr wie in den Büchern. Und eigentlich ist die Story ziemlich ähnlich wie damals. Also er wird dann ein kleines Rad in dieser Drogendealer-Bande und wird dann ein Einbruch gemacht nachts, er wird verstümmelt von Reinhold, er lernt dann eine Edelprostituierte kennen, gespielt von Jela Hase, und verliebt sich in die und fängt mit der eine Beziehung an und will dann aussteigen und ich finde, man kann das spoilern, das ist ein sehr altes Buch. Und er wird nicht glücklich. Also die Edelprostituierte Mieze wird dann umgebracht von Reinhold und Franz wird verrückt und also es wird immer schlimmer und immer unerfreulicher eigentlich. Das ist so grob die Story. Die wird hier in 5 Akten erzählt. Fassbinder hat die 1980 in 13 Teilen erzählt. Er hat eine Serie daraus gemacht, Fernsehserie. Und dieser Film hier benutzt also nicht nur die Namen, sondern er benutzt schon auch stark Inhalt des Buchs, aber nimmt schon auch Elemente der Fassbinder-Serie auf. Und eigentlich schon fast so zitierend. kann man schon sagen. Ja, Daniel, wie hat uns das gefallen?
Also ich fand es ganz großartig. Ich fand, es war ein unglaublich guter Film. Ich fand gerade so diese Transferleistung, ich habe das Buch auch nicht gelesen, ich habe auch nur so irgendwie dann zuvor mir mal die Zusammenfassung reingezogen und mich dann da auch heftig gespoilert, aber darauf kommt es tatsächlich in dem Film nicht an. Nee. Dass aber tatsächlich so dieses Buch aus den 20er Jahren nimmt und es halt einfach ein Jahrhundert in die Zukunft versetzt und die Geschichte gleich bleibt und zugleich top aktuell ist. Also er hier eben Flüchtlingsproblematik, diese selbst, was, obwohl, naja, ein bisschen Beziehung zu Berlin habe ich auch, aber so, das ist ja bundesweit bekannt, die Dealer in der Hasenheide, dass das immer so ein großes Thema in Berlin ist, dass das da halt zum zentralen Dreh- und Angelpunkt wird, um den sich der Film dreht, und das Ganze halt so in dieser Berliner halbseidene Nachtwelt spielt. Es sah unglaublich gut aus. Ich fand auch diese,
ja, das stimmt,
diese Akt, Fünf-Akt-Erzählung und dass das Ganze dann immer von Mietze in so einer Narration, was mir auch klang nach dem Originaltext, mit so einem Voice-Over eingeleitet wurde.
Ja, nicht nur von ihr, nicht auch zum Teil von Reinhold, gell?
Ja. Ich fand ihr halt auch so besonders schön, weil das halt dieses, ist es so ein Stilmittel, was ich sehr gerne mag, was ja so auch aus von Sunset Boulevard stammt, so dieser Voice-Over der eigentlich toten Person, die aber dann so allwissend wird dadurch. Das fand ich einfach so toll, wie sie dann immer klar macht, dass ihr Franz sich eigentlich, dass er eigentlich versucht, der Gute zu sein, aber das Schicksal es halt nicht will, was halt auch wieder so eine klassisch-griechische Erzählung ist, jemand, der versucht, sich gegen sein Schicksal zu stemmen und gerade deswegen immer tiefer in den Strudel hineingelangt und so. Klar, es ist jetzt kein Film, der gute Laune macht, aber nicht in der Art und
so,
Weise, aber in der Art und Weise, wie der inszeniert war, wie der erzählt war, war das einfach wirklich, wirklich großartig. Der Regisseur ist übrigens Burhan Kurbani, ein deutsch-afghanischer Regisseur und Drehbuchautor, der wohl selbst halt auch eine Flüchtlingsvergangenheit hat, von daher da auch in irgendeiner Form zumindest ansatzweise eine eigene Geschichte nacherzählt, jedenfalls die Prämisse die gleiche ist, und ich fand es richtig gut. Ich hab's, also kann ich Christoph nur dankbar sein, dass er mich gebracht hat, diesen Film zu gucken, sonst hätte ich den bestimmt nicht angeguckt, so irgendwie deutscher 3-Stunden-Film bei Netflix, das ist was, wo ich sonst eher einen Bogen drum mache.
Und auch wirklich wieder herauszuheben, der Nebendarsteller, den ich letzte Woche schon so gelobt habe, Albrecht Schuch, also aus uns bekannt aus Bad Banks und aus Systemsprenger.
Das ist der aus Bad Banks, ja.
Oh Mann. Nicht sympathisch, aber grandioser Schauspieler, also wirklich Wahnsinn. Also gerade wenn ich so vergleiche mit dieser letzte Woche in Systemsprenger, ja eigentlich eine sympathische, bisschen knorrige, aber sehr aufrechte und also wirklich mit der man sich identifizieren kann, Rolle. Und hier jetzt wirklich es war ja ein Mephisto im Endeffekt.
Wie der immer so gebeugt stand und so.
Oh, ja, krass, gell? Ja. Man hat richtig ein bisschen Angst gekriegt. Also, ja. Weil er ja einerseits so ein bisschen gebrochen wirkt und andererseits aber total bedrohlich. Also, ja, grandios. Ich muss allerdings sagen, also ja, du hast recht, sieht sah super aus. Ich fand es toll, wie sie das Werk reingebracht haben. Also man merkt es immer, es war so ein bisschen, ich will nicht sagen angestaubt, aber ein bisschen theaterhaft zum Teil. Also man merkt einfach so, okay, jetzt sind wir wieder im Originaltext. Und aber es war total stimmig auf die heutige Zeit. Also war wirklich gut konstruiert.
Also spielt schon im Jetzt quasi.
Ja, er spielt im Jetzt.
Ja, ja. Das ist
oder
top aktuell
in den letzten 10 Jahren irgendwann.
Ja, gut, das ist ja egal. Nee, irgendwie, ich hatte versucht die ganze Zeit im Kopf, das in die Vergangenheit irgendwie, Ende 20er Jahre oder von wann ist das Buch, sowas?
Naja, 29, glaube ich, oder so.
Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu lang. Ich fand, die Abwärtsspirale hätte man auch in 2 Stunden erzählen können. Dann wäre sie ein bisschen massenkompatibler gewesen. Ich weiß, dass 3 Stunden ist schon wenig verglichen mit dem Fassbinder-Werk. Ich habe da heute mal reingeschaut. kann man bei YouTube schauen, also wenigstens einzelne Folgen. Das ist nicht mehr anzuschauen heute. Das ist, ja, man kann Fassbender toll finden und für, ja, wie auch immer, aber ist halt doch ein Regisseur seiner Zeit und es sieht halt so fies nach 1980 aus. Es ist so unfassbar schlecht beleuchtet, was, glaube ich, damals auch schon kritisiert wurde. weil die Leute es auf ihren Fernsehern nicht sehen konnten. Also die haben gar nicht erkannt, was da gerade stattfindet, weil es so beschissen beleuchtet ist. Also es sei immer stockdunkel. Und die Schauspieler sind wirklich, also ich fand es nicht erträglich. Ich habe vielleicht 20 Minuten geschaut. Es ist wirklich schlimm. Also ich kann es nicht sehen. Gut, aber wir sind halt auch mittlerweile eben 40 Jahre weiter und die Sehgewohnheiten sind halt jetzt anderes. Ja. Ist halt so. Und da muss ich sagen, da erfüllt er total. Also das sieht halt super aus und das sieht auch zum Teil so wie so in so Standbilder oder Computer, nicht so Computer, Theaterstandbilder verfällt er dann so wie gemalt. Also ich denke jetzt da gerade an die Szene, wo Mietze ihn so auf dem Boden im Arm hat. Weißt du, was ich meine? So in diesem Gang. Es ist fantastisch. Es ist wie ein Gemälde eigentlich.
Ja, auch so die Club-Szenen, wenn dann da unglaublich geil mit Farben gespielt wird und so, ja, sieht schon richtig cool aus.
Genau. Ich fand Mietze nicht so wahnsinnig gut, also Jella Haase, ich fand sie, dass sie eine Edelprostituierte ist, das war irgendwie nicht so glaubhaft, weil sie ist halt irgendwie gar nicht mondän und sie ist halt lieb und nett und süß und so, aber dass sie jetzt die taffe Edelprostituierte ist, also...
Mich hat insgesamt so die einzige kleine quasi Kritik, was ich habe, ist, dass es halt so ein unglaublich männlicher Film ist. So, wir haben halt nur Männer, die miteinander interagieren in dieser Gangsterwelt und alle Frauen sind halt Huren oder halt irgendwie da Puffmütter oder sowas und halt immer dann auch Opfer und so und ja, gerade Mietze soll da so ein bisschen rausstechen vielleicht, als schon irgendwie selbstbestimmt. Aber da würde ich dir dann recht geben, dass das irgendwie, dass Jella Haase das so ein bisschen zu süß spielt dafür, als dass sie jetzt irgendwie eine starke Frau ist in irgendeiner Form, eine selbstbestimmte.
Da wäre die Eva-Rolle von Annabel Mandeng gespielt viel besser in dieser, in dieser Position gewesen. Die hätte das viel besser verkörpern können. Naja.
Habt ihr eigentlich den Text, hattest du den in der Schule gelesen, Christoph, oder?
Wir haben da Ausschnitte draus gelesen. Ich glaube, ich habe nicht alles gelesen. Also wir haben den ganzen Text nicht gelesen.
Aber das ist ein Buch oder sind das auch mehrere Bücher?
Ich glaube, das ist ein Buch, aber da bin ich jetzt
gar nicht. Ich habe gerade nachgeguckt, das ist ein Buch mit aber über 700 Seiten.
Ach, ja, genau. Nee, wir haben da Ausschnitte gelesen.
Daniel, du hast es nicht locker noch für die Sendung schnell? Samstagabend?
Nee, ich bin leider immer noch in der Ilias, stecke ich immer noch, die ich über den letzten Podcast. Aber es ist gut und es ist spannend, die Ilias und die Götter sind so geil, was da geht an Götter-Action. Und jetzt denke ich wieder, warum hat dieser Petersen keine Götter mit in den Film genommen?
Habe ich dir doch erklärt, Daniel.
Ja, du hast ja vollkommen recht.
Dann weißt du's.
Aber hey, ich meine, da versucht Aphrodite Aeneas vom Schlachtfeld zu retten, wird dabei fast tödlich verwundet, muss sich auf den Olymp zurückziehen oder dann wird Zeus so sauer, dass was da eigentlich abgeht und greift dann selbst in die Schlacht ein und so. Das ist so super. Das möchte ich auch nochmal so Herr der Ringe.
Wir sind froh, dass Aeneas überhaupt aufgetaucht ist, 10 Sekunden lang.
Wir reden wieder mit den falschen Filmen.
Wer das hören möchte, im Spätfilm nach Troja suchen. Ja.
Aber ich glaube, ich habe Berlin-Alexanderplatz mir tatsächlich auf meine Bücherliste gestellt. Das könnte ich auch mal lesen. Aber ich will ja auch noch Beowulf lesen, weil da habe ich auch neulich den Film zu besprochen. Und naja.
Ja, habe ich heute gehört, eure Besprecher.
Hast du geputzt?
Nee, habe ich heute beim Autofahren gehört.
Ach so.
Beim Putzen die Woche habe ich Freaks von euch gehört.
Ach ja, das ist die neueste.
Oh, ich bin noch ein bisschen hinten dran.
Ich auch.
Anfang des Jahres erst. So, ja, also Berlin-Alexanderplatz, muss ich das, also mir macht das keinen Spaß, ich werde das nicht schauen, aber nee,
macht
wenn ich jetzt
Spaß,
Film interessiert wäre, ach nee, ja. Warte, ich mache Filmpodcast, ja, blöd. Also nee, andere Leute.
Schon auch eher so ein bisschen Literatur interessiert und so, also so, wen es interessiert, wie man Literatur filmisch umsetzen kann, das ist wirklich, finde ich, sehr kunstvoll gemacht. Und selbst wenn man es nicht gelesen hat, merkt man, dass es kunstvoll gemacht ist. Und man merkt die Literatur noch, die kommt noch durch und trotzdem fühlt sich's nach Film an. Aber es ist insgesamt kein Wohlfühlfilm. Also ganz sicher okay. Nicht.
Naja.
Man muss halt so auch so ein hartes Drama mal abkönnen, sonst ist es
nicht. Ja, genau. 3 Stunden hartes Drama.
Boah, da schaue ich die erste halbe Stunde, dann gehe ich ins Bett und dann schaue ich am nächsten Tag nicht weiter. Läuft.
Genau.
So kennen wir das bei dir.
Ja, ist nicht das erste Mal. Okay, Robert, du hast, glaube ich, den nächsten Film hier in diese Liste eingetragen.
Jawohl, und ich habe unten schon wieder mit den Kapitelmarken rumgeschummelt, aber ja.
Der nächste. Das überträgt sich nicht. Jetzt bist du dran mit Andy Irons Kissed by God. Ich habe vermutet, es geht um Tennis, mich dann aber von euch belehren lassen müssen, dass es nicht um Tennis geht, sondern um Surfen. Mann.
Richtig, ja, der Andy Irons war mal ein sehr, sehr großer Surfer und das war auch genau in der Zeit, weil deshalb hätte ich eigentlich erwartet, dass du das
weißt. Ja, eben, das war doch unsere Zeit,
genau,
so
Kelly genau die
Slater
Zeit,
und wir.
Wo wir auch zum Surfen gefahren sind, nämlich waren so seine Hochzeit war so 2002 hat er, glaube ich, seinen ersten World Title gewonnen und dann eben genau 2003, 4 und 5 die Quicksilver Pro France Titel. Ja, war dreifacher Weltmeister und er war gleichzeitig eine tragische Figur, denn er ist irgendwie so ein bisschen im Drogensumpf untergegangen und dann eines Tages bei einem Turnier, bei dem er nicht mehr angetreten ist, obwohl er gelistet war, ist einfach nicht erschienen und hat dann stattdessen beschlossen, er fliegt jetzt mal nach Hause zu seiner 8,5 Monate schwangeren Frau und irgendwie, weiß nicht, beim zweiten Umsteigestopp hat er den Anschlussflug nicht gekriegt, weil er nur noch am Kotzen war. Hat in irgendein Hotel eingecheckt und da ist er am nächsten Morgen nicht mehr erwacht.
Nee, echt?
Ja, ja, wegen
Überdosis.
In dem Autopsiebericht, steht Mixtur aus mehreren Drogen und Herzinfarkt infolgedessen.
Krass, das wusste ich gar nicht. Wann war das?
Der Tod 2010. War, ja genau, 2010.
Krasser Scheiß.
Ja, dahinter steckt eine lebenslange Problematik mit Bipolar Disorder, also bipolare Störung. Ja, die hat wohl, sagen wir mal, ursächlich, weil sie unbehandelt geblieben ist in großen Teilen, weil Behandlungen immer wieder irgendwie nicht funktioniert haben oder sie abgebrochen hat oder sonst wie. Und dann kam da diese jetzt in den USA immer noch grassierende Opioid Crisis heißt es auf Englisch, wie übersetzt das mal einer, dass sie eben so diese krassen Schmerzmittel einfach so frei verkaufen dort und demzufolge da eine unfassbare Epidemie an Sucht nach Opiaten herrscht und die ja in den USA im Moment zu Todeszahlen führt, die relativ unbeleuchtet so sind. Man liest das immer mal wieder, aber eigentlich wird das so hingenommen, dass jetzt massenhaft Leute danach süchtig sind und daran verrecken jedes Jahr. Weil das Zeug da einfach so quasi in der Drogerie kaufen kannst.
Also und da wird im Augenblick schon viel gemacht. Also ich glaube, da laufen gerade richtig fette Gerichtsprozesse gegen diese Pharmaunternehmen und die haben gerade richtig also denen geht gerade voll die Muffensause und aber du hast vollkommen recht, das ist eine mega Katastrophe, die da abgeht. Ich habe da von der New York Times in The Daily, die haben da schon öfter mal drüber berichtet. Und aber die sind da Gott sei Dank mittlerweile langsam am dagegen anarbeiten.
Ja, in dieser, also um mal auf den Film zurückzukommen, es ist ein Dokumentarfilm, im Wesentlichen über die Karriere und das Leben und eben dann auch das Ende von Andy Irons. Im Wesentlichen erzählt durch seinen Bruder Bruce Irons, der sehr nah dran war natürlich, weil der ist Pro-Surfer gewesen. Immer so ein bisschen im Schatten seines Bruders, aber doch irgendwie immer dabei. Sehr nah dran, auch diese Höhen und Tiefen, er hat keine Bipolar Disorder, aber er hat diese ganze Drogensucht-Thematik auch mitgemacht. Die haben sich ziemlich alles reingefahren, was sie so kriegen konnten. Das fing ganz harmlos mit Gras an und ging dann halt über Koks bis hin zu Heroin und eben nebenbei noch die ganzen Tabletten. Und ich glaube auch Bruce ist nah dran gewesen, irgendwann so oder so ähnlich zu enden, aber hat es halt irgendwie geschafft. Und Andy hat es halt nicht geschafft. Und ja, parallel dazu war er halt ein begnadeter Surfer, der zu seiner Hochzeit in einer absoluten Hochform war und halt vielleicht durch diese bipolare Störung vielleicht auch generell manchmal halt auch ein hartes Arschloch sein konnte, auch Kelly Slater gegenüber.
Ja, da war ja immer so ein bisschen Beef zwischen denen, ja.
Ja, den Kelly wohl auch nie verstanden hat so richtig, weil nicht kapiert hat, was da los ist auf der anderen Seite.
Ja. Die sind Surfer doch coole Dudes.
Ja, aber die hatten
immer ja schon. Nicht auf dem Pro-Level nicht immer. Und
geht's halt um Geld.
Und der, ich glaube, um Geld ging's ihm tatsächlich gar nicht so sehr. Das hatte er immer mehr, als er brauchte. In dem Sinne. Aber ja. Es ist so ein Blick zurück, wenn man so damals diese Rivalität verfolgt hat und das irgendwie nur so am Rande mitbekommen hat, okay, ist irgendwann an Drogen gestorben, aber man wusste vielleicht nicht so genau, warum, wieso, weshalb, und über diese bipolare Störung wusste ich auch nichts. Hab das jetzt mal geguckt und es ist ein bisschen effekthascherig gemacht, so von der Musik her. Manchmal hat man so das Gefühl, so, jetzt kommt diese dramatische Musik, so das nächste Turnier ist dann das letzte und so, weil ich hab's nicht so genau vorher recherchiert, wann jetzt wie was genau passiert ist. Und dann ist es das doch wieder nicht und dann war wieder nur ein Turnier, wo er irgendwie zweimal zu viel Tabletten genommen hat. Und dann kommt wieder diese dramatische Musik und dann, jetzt ist wahrscheinlich gerade super dramatisch und so, nee, da hat er nur mit dem sich gestritten. Und dann wieder diese super dramatische Musik und dann denkt man so, komm, jetzt ist mal, wie lange
geht jetzt das? Aber.
Noch 40 Minuten, okay, ich kann die dramatische Musik ignorieren, die kommt jedes Mal. Und aber die Geschichte, die er erzählt, wenn man ein Interesse an der Dokumentation über diese Zeit im Pro-Surfing und über Andy Irons natürlich im Besonderen hat, ist eine dramatische Geschichte, aber ein bisschen eine traurige Geschichte, aber man sieht halt auch viel von seinen Hochzeiten sozusagen und natürlich nebenbei viel gutes Surfen. Und ich habe das nicht, das waren jetzt irgendwie so 2 Stunden oder 1,40, die ich nicht bereut habe. Kann man ganz gut gucken.
Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Gibt es nur im Original ohne Untertitel? Verstehe ich da Amazon richtig, oder?
Nee, wir hatten Untertitel. Meine Frau hat auf Untertitel bestanden und die hatten die auch an, die waren auch da.
Ja, dann ist es mal wieder die Amazon-App, die nicht ordentlich programmiert ist.
Ach, die App von Amazon, dass die immer nicht ordentlich programmiert, das kann man
ja
nicht
vorstellen. Ja, die haben halt kein Geld für sowas, ist schon klar.
Und da werden halt einfach die Praktikanten dran gesetzt, weißt du?
Ja, wirklich.
Auch für die App?
Ist ja eine kleine Klitsche, Amazon, da kann man mal den Praktikanten dran
setzen. Aber bitteschön, habt ihr mal die Disney Plus App euch angeguckt? Die hat mich ja am Wochenende auch so unglaublich sauer gemacht.
Warum?
Ja, weil hast du mal versucht, irgendwie 10 Minuten vor oder zurückzuspringen? Das war, also, das ist ein Krampf. Dann stürzt die App ab oder lädt eine halbe Stunde, was halt bei Amazon oder Netflix einfach gar kein Problem ist.
Ja, wenn das du mit sagst, dem Laden, das mit dem Laden hatte ich auch schon mal. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Bei Netflix ist ja so, wenn es Probleme hat mit dem sich noch Daten holen, dann ist die Auflösung einfach ein bisschen schlechter. Und bei Disney hängt's dann und kurbelt und kommt dann erst wieder.
Die Auflösung hat er dann auch immer runtergeschraubt, wenn ich so 10 echt? Sekunden.
Nee, das macht's bei mir nicht. Ja.
Nee, ich habe so einen Film geguckt.
Vielleicht sollten wir mal klären, auf welcher Plattform ihr die App jeweils im Einsatz habt.
Ach so, genau.
Habe ich nämlich auch einen Unterschied.
Ja, natürlich.
Ich habe es iOS gemacht, von daher.
Ah, nee, das benutze ich ja nicht.
Und bei dir?
Was lachst du da, Stefan?
Weil der Christoph auf Android unterwegs ist und ja einfach jeder redet über seine App. Und ja, die
haben alles miteinander zu tun. Hab ich in dem Fall gar nicht. Nee, die Probleme mit Disney habe ich auf dem Fernseher und dann ist es die App, die auf dem Fernseher ist, fragt mich nicht, was für ein Betriebssystem mein Fernsehen hat. Also,
welche Marke ist es denn?
Quadratisch. So ein quadratischer.
Ich glaube, ein asiatisches.
Der hängt an der Wand.
Asiatisch, LG vielleicht? Auch. Denn der ist auch Android, von daher ist es dann trotzdem die gleiche App.
Das ist doch bei fast allen Android, oder?
Und Samsung hat Tizen, ihr eigenes Betriebssystem.
Ach so, okay.
Ich glaube, es ist kein Samsung-Fernseher. Also auf dem Handy habe ich noch keine Probleme mit Disney gehabt, aber da ist es auch in der Regel so, dass ich die Filme runtergeladen habe aufs Handy. Und dann habe ich so Probleme nicht, dass der noch
nachladen. Wenn er dann beim Skippen Probleme hat, dann hat er ein ganz anderes Problem.
Ja, genau. Nee, das klappt eigentlich ganz gut. Also ich habe, ärgern tue ich mich in der Regel über Amazon.
Nee, also unter iOS ist diese Android, Disney Plus App tatsächlich eine Katastrophe. Auch so, ich mache das ja, dass ich die dann aufs Apple TV projiziere, weil ich noch so ein altes Apple TV habe, wo ich das nicht direkt nachladen konnte. Und dann ist auch zum Beispiel Untertitelwechsel dauert ewig. Das nervt total. Das ist richtig schlecht programmiert.
Okay. Das ist bei Amazon aber auch so. Katastrophe. Nee, aber Untertitel hatte ich neulich bei Disney und war begeistert, wie toll das programmiert ist. Also es scheint für Android besser zu sein. Und zwar kannst du nämlich also auf dem Handy jetzt, für Android, kannst du in der Disney App, die sowohl die Tonspur als auch die Untertitel umstellen, ohne den Film zu pausieren, was ich total gut finde. Weil es nervt mich immer, wenn ich schaue es ja oft auf Deutsch, gell? Und dann will ich aber häufig mal wissen, wie es im Original klingt, und dann schalte ich es mal rüber. Und da nerve ich immer meine Frau, weil ich am Fernseher da ewig rumklicken muss, bis ich die Tonspur, also bei Netflix jetzt, die Tonspur umgestellt habe und Untertitel hingedoktert habe und dann wieder zurückdokter. Und das geht halt bei Disney, ohne den Film zu unterbrechen. Das finde ich super.
Also, Man kaufe sich ein verdammtes Apple TV. Himmel, Herrgott, seh es doch endlich ein. Da geht das bei Amazon, bei Netflix und bei Disney. Immer. Du ziehst einfach oben von der Fernbedienung runter und stellst eine andere Tonspur. Es geht alles nahtlos.
Ich habe ein Apple TV. Ich weigere mich nur, ein neues zu kaufen, solange das noch geht.
Ja, du kannst es ja bei eBay reintun. Irgendjemand anders hat vielleicht Freude dran. Du musst es nicht
weg. Aber Bob,
ja,
das ist doch eine Verarmung von Informationen. Dann können wir nicht mehr drüber reden, wie das auf unseren unterschiedlichen Systemen läuft.
Stimmt, da solltest du dich unbedingt opfern, Christoph.
Ja, mache ich doch. Und der Daniel auch.
Okay, so habe ich das natürlich noch nicht gesehen. Ich kann
auch die Cloud ja reinholen und gucken, wie es dann wird.
Vielleicht kannst du den nächsten Film auf VHS gucken. Nein?
Okay. Was ist denn der nächste?
Mein Fernseher hat, glaube ich, nicht mal mehr einen Anschluss, an den ich einen VHS-Player anschließen könnte.
Das ja, ich glaube auch nicht. Okay, also Surffilm gucken. Wo gab es den Surffilm, Bob?
Amazon.
Habe ich nicht zugehört?
Okay. Ich habe ihn direkt auf meiner Watchliste gemacht.
Ach so, deswegen. Vorgestern, weiß ich nicht. Am Wochenende hat der Christoph versucht, noch einen weiteren Film bei uns auf die Watchlist zu kleben. Beim Robert hat es nicht geschafft, bei mir auch nicht. Aber der Daniel und der Christoph, die haben sich noch die Ausgrabung reingeschaut. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war gestern, während ich den Film hätte schauen können, gut anderthalb Stunden in meiner Werkstatt und habe Teile abgeschliffen mit der Schleifmaschine. Ist nicht so aufregend, okay.
Ausgrabung, da hast du eine gute Wahl getroffen.
Yes! Die Ausgrabung versucht meine Frau die ganze Zeit bei mir auf die Watchlist zu setzen, und ich habe irgendwie so dieses Bild angeguckt und den Text gelesen und dachte mir, ah ja, so englische Patient, Erfolgswelle, weiterreiten, nein, danke.
Ich dachte, das wäre total geil, weil hey, Vorkriegsengland, das sich auf den Krieg vorbereitet, dazu archäologische Ausgrabung von Wikingerschiffen. Es sind hier Angelsachsen. Ich fand das total geil, super Thema, aber die Umsetzung, da leidete es dann halt drunter.
Ja, stimmt. Übrigens, Stefan, Bob, das wäre einer der Filme gewesen, die ich schon seit Wochen im Hinterkopf habe, die ich euch mal vorschlagen muss. Also den habt ihr jetzt dem seid ihr entgangen.
Sehr gut. Dafür gibt's nächste Woche auch kein Jazz von mir, okay?
Den habe ich auf der Liste gesehen und habe gedacht, nee, das will ich nicht vorschlagen. Deshalb fühle ich mich so auswahllos.
Ja, das wollte ich, seit's angekündigt wurde. Na gut, also, das ist eine Verfilmung nach wahrer Begebenheit. Und wie der Daniel schon gesagt hat, kurz vorm Zweiten Weltkrieg, also wirklich ganz kurz vorm Zweiten Weltkrieg, also am Beginn eigentlich, geht es um eine, ja, eigentlich private Ausgrabung von einem früh- oder hochmittelalterlichen Grabhügel. Das ist noch nicht so ganz klar am Anfang des Films, ob es früh- oder hochmittelalterlich ist. Und Ralph Fiennes spielt eben einen
Aber Hausträger. In England, die graben in England, oder
genau,
graben die
woanders? In England.
Genau. Okay.
Nee, in England.
Das.
Die Ralph Fiennes spielt einen Ausgräber und Carey Mulligan spielt eine Witwe, die aber irgendeine schlimme Krankheit hat und einen Sohn. Und,
aber das nicht als hätte sie zwei Krankheiten.
So. Nicht das Gleiche. Okay, gut.
Nein. Nein, so wollte ich das nicht in Verbindung bringen. Und auf jeden Fall, der Ralph Fiennes lässt sich da überreden oder beziehungsweise anheuern, bei ihr da diese Ausgrabung zu machen und das wird immer wichtiger, also das gewinnt dann an Aufsehen, weil also die echten Archäologen werden dann darauf aufmerksam, als sich herausstellt, dass es eben doch nicht nur eine Spinnerei ist, sondern eben eine Sensation und ja, dann geht es noch ein bisschen um die Kriegsvorbereitung, aber es geht eigentlich nicht so sehr um die Kriegsvorbereitung. Es ist einfach unheimlich viel an möglicher Kulisse, die nicht genutzt wird. Und oder auch an möglicher Fallhöhe. Es ist unheimlich viel Fallhöhe, ja. Die Carey Mulligan ist todkrank und hat einen Sohn, der ja keinen Vater hat. Also ja, das ist das Problem der dass das halt bald ein Waise sein könnte, steht da im Raum. Dann der Krieg ist schon praktisch, ist vor der Tür. Dann ist noch so eine Geschichte mit als dann die Archäologen kommen und übernehmen praktisch, dann ist so eine Geschichte mit einer jungen Frau, gespielt von Lily James, die mit ihrem Mann kommt und ihr Mann ist ganz offensichtlich schwul und steht überhaupt nicht auf sie. Ja, also da übrigens, hier hätte ich jetzt, da wäre eine sinnvolle Einstufung LGBTQ-Tag gewesen. Der ist hier aber nicht gesetzt. Also der Praktikant hat hier geschlafen.
Aber da muss ich jetzt auch wieder eingreifen, weil es spielt halt überhaupt keine Rolle. Das ist so eins der vielen Probleme des Films, dass er halt einfach 20 verschiedene... Nein, eben nicht.
Anfängt,
also der Film, der macht einfach viele verschiedene Geschichten auf und du weißt einfach, was willst du mir eigentlich sagen? Es gibt ja auch noch diese komische Probleme von Ralph Fiennes und seiner Frau und das sind so viele kleine Konflikte, die nicht aufgelöst werden.
Die haben keine Probleme,
so.
die sind halt so.
Nein, sie ist schon irgendwie sauer, dass er ihre Briefe nicht liest und er ist schon irgendwie so mehr mit seiner Arbeit verheiratet. Da gibt es
ja, aber sauer war sie doch gar nicht. Sie nimmt das so zur Kenntnis.
Das habe ich anders gesehen. Nein, aber das ist so, es ist ja auch egal wie. Es ist nur, halt ungefähr, das ist wirklich so, wir haben 20 Protagonisten, wir werfen alle gegen die Wand, alle kriegen mal so einen Ansatz einer Geschichte erzählt und es wird nichts zu Ende erzählt. Und das hat mich so genervt. Das ist,
na, die Lily James Geschichte wird so ein bisschen zu Ende erzählt, aber wirklich nur dünn, so mit zwei Sätzen zu Ende erzählt, gell? Wo ich eigentlich dachte, so, okay, da passiert gar nichts. Also die orientiert sich dann ja um und ihr Angebetete ist dann plötzlich im Krieg, wo ich mir auch dachte so, wollten wir da nicht noch eine Geschichte erzählen? Und
eigentlich dachte ich, das ist nämlich total geil. Du hast so diese Parallele, dass wir wir sind in einem historischen Setting, wir bereiten uns auf den Krieg vor und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, so das dreut so im Hintergrund und jetzt da vor dieser Kulisse wird diese historische Ausgrabung gemacht und es von dieser Sensationsfund von diesem Schiff da, historischen Schiff, mittelalterlichen Schiff statt und das sind eigentlich zwei Geschichten, der hätte es nicht mehr gebraucht, wenn man sich einfach nur darauf fokussiert hätte, hätte man einen total geilen Film gehabt, aber dann müssen wir irgendwie 20 verschiedene Plotlines da noch reinwerfen, die nicht zu Ende erzählt werden, befriedigend, das hat mich total genervt.
Ach. Mich hat's nicht so sehr genervt, also ich fand ihn schon auch anrührend irgendwie und auch irgendwie unterhaltsam, aber du hast recht, er zieht halt nie durch, also er fängt zu viel an und wo man sich denkt so, okay, wann will er das alles zu Ende zählen und er tut's einfach nicht und ganz am Ende erklärt er,
ich dachte halt, das sieht aus wie, also wenn, ich habe keine Ahnung von Filmen machen, aber wenn ich Produzent wäre und ich würde dieses Drehbuch lesen, würde ich sagen, top erster Drehbuchentwurf und jetzt gehst du nochmal drüber und streichst alles raus, was nicht notwendig ist für die Geschichte, die du erzählen willst. Und das wurde halt nicht gemacht. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wieder so eine Direct-to-Netflix-Produktion war, wo sie halt einfach mal irgendjemanden haben machen lassen. Und das, darunter leiden diese Filme halt sehr, sehr oft, dass halt niemand irgendwie drüber guckt und da mal ein paar strenge Du-Du-Du-Wörter spricht, wenn jemand wieder irgendein total verkopftes Filmprojekt hat.
Ja, und das Problem, also jedenfalls eins der Probleme.
Bin ich raus?
Ich bin noch da. Daniel, hörst du mich?
Oh, oh.
Also wir hören euch beide noch.
Ja, wir können euch gut hören.
Daniel hört uns nicht mehr.
Der Daniel hört uns nicht mehr. Dann rufen wir ihn doch noch mal an. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja, wir sind hier und warten gespannt.
Wir
sind
da. Wir warten darauf, dass Daniel wieder reinkommt.
Ja, also beim Daniel kommen also viele Umgebungsgeräusche. Da ist er wieder.
Hallo, hallo. Wie ist das denn?
Daniel, wir haben dich die ganze Zeit gehört.
Ganz einwandfrei gehört.
Ich habe euch nicht mehr gehört plötzlich.
Ja, das haben wir gemerkt.
Ich glaube, ich habe vor Wut gegen mein Stativ hier meine Spinne getreten und das hat die Unterbrechung herbeigeführt.
So schlimm.
Ja, der Film, der war schon richtig scheiße. Entschuldigung.
Fand ich nicht. Ich fand, er hatte das Problem, was für mich erst am Ende aufgedeckt wurde, nämlich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es eine Verfilmung von einer realen Begebenheit ist. Und die Realität, das Leben, ist einfach kein Drehbuch oder nicht zwingend ein Drehbuch oder oft nicht. Und es kann, wie du gesagt hast eben, es kann durchaus sein, dass jemand da was zusammengeschreibselt hat und dann am Ende zu wenig den Rotstift bedient hat. Oder sich dann immer gesagt hat, ja nee, aber das war ja so. Ja, das ist aber halt irrelevant, wenn ein Film draus werden soll. Obwohl
ja, aber selbst wenn es eine wahre Begebenheit war, dann wissen die nicht, ob der kleine Sohn noch unbedingt durch das Fernrohr von Ralph Fiennes gucken will und es dann da noch einen Konflikt gibt, weil Ralph Fiennes ihn nicht durch sein Fernrohr gucken lässt und wieder den nächsten Konflikt haben. Das ist ja, offensichtlich hat das ja, ist es ja ein dramatischer Plotpunkt, den da jemand in dieses Drehbuch reingeschrieben hat, weil er dachte, der muss da unbedingt auch noch mit rein.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, siehst du.
Hast du da irgendwie Teile von dem Film ausgelassen? Warst du zwischenzeitlich kurz an der Bar und hast dir ein,
so zwei, hast du drei wieder Drinks auf schnellere gemacht. Geschwindigkeit geguckt.
Hohe Geschwindigkeit, 10 Sekunden übersprungen.
Nee, ich habe
toller Film, Theresa, wenn man jede 10 Sekunde auslässt.
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe so bei der letzten halben Stunde irgendwann angefangen, nebenher Civilization 6 zu spielen.
Oh!
Ich dachte so, nee, das ist mir zu scheiße, dieser Film. Und dann kam auch so meine Tochter rein und sagte, worum geht's? Und ich habe so über den Film geschimpft und dann sagte sie, du passt ja auch nicht auf. Und nein, ich hab genug
du verstehst den Film nicht, du guckst ihn
nicht mehr.
Ah, das tut mir leid, Daniel, dass ich das angetan habe. Ja. Ja, also ich fand den nicht so schlimm, aber es ist kein richtiger Film. Es ist halt, ja, das Leben ist kein Film. Das ist das Problem.
Unsere Leben sind doch schon zu aufregend, erzählen wir doch jede Woche von.
Ja, genau.
Wurstautomaten, die irgendwie Fleisch verschlucken und so Sachen.
Funktioniert aber halt nur in der Serie, wie wir das machen mit 670 Folgen und nicht in einem Film mit Ralph Fiennes.
Oh, der ist auch echt alt geworden, gell, Ralph Fiennes. Das fand ich krass. Ja, also natürlich.
Wir alle sind alt geworden.
Ja, das stimmt. Aber also der ist halt ein echt alter Mann mittlerweile. Und ich habe für mich ist der immer noch irgendwie so, keine Ahnung, was weiß ich, so Brücke sehen und sterben irgendwie der 50-jährige Opergangster, aber nicht mehr irgendwie so ein Opa.
Da sind wir auch
bald. Ich hab diese Woche diese neue Serie mit Catherine Heigl und Sarah Chalke gesehen. Ganz schlimm. Weil ich finde, dass also beide altern halt überhaupt nicht in Würde. Also gut, von Catherine Heigl kennen wir das ja. Die hat hier so ein sehr seltsam gebotoxtes Gesicht. Aber Sarah Chalke, ganz schlimm. Und die war halt bei Scrubs ja immer die junge, knackige, etwas quirlige Blondine. Die sieht halt auch so schrecklich jetzt aus, weil sie halt ja deutlich alt, aber deutlich hat was machen lassen im Gesicht. Finde ich ganz schrecklich. Ist mir viel lieber, wenn es wie Ralph Fiennes man auch sieht, dass es ein alter Mann ist.
Ja.
Ja.
guck halt nicht so Zeug, ne?
Tja.
Du hast uns ja noch was aufgetragen.
Echt?
Bei dem es die Leute immer im gleichen Alter sein werden, außer es ändert jemand ganz bewusst. Wir haben nämlich Lower Decks geschaut, ich zumindest in großen Teilen. Du komplett, Robert, wie ist es dir ergangen?
Auch komplett natürlich, weil Star Trek-Fan.
Ja, aber ja. Daniel, du auch, oder?
Ja, als es rauskam, habe ich es gleich an einem Wochenende durchgebinged.
Klar. Ich habe es versucht, heute Abend noch nachzuholen, aber dann, ich habe es nicht ganz geschafft.
Hast du wenigstens die letzte Folge geschaut?
Zu großen Teilen. Dann war plötzlich Zeit für die Aufnahmen. Und jetzt sitze ich hier und warte, was passiert, wenn diese Greifarme verschwinden.
Aber wie fandst du es denn, Stefan?
Ach ja.
Nichts anderes habe ich erwartet.
Ich mag halt Zeichentrick-Quatsch nicht so gerne irgendwie und ja.
Also gar keinen oder so Comedy-Zeichentrick nicht?
Ja, mit Comedy habe ich ja auch so ein Problem und mein eigenes Leben ist halt einfach zu lustig. Weißt du, da kommt halt so ein oller Film nicht nach. Nee, ich weiß nicht, irgendwie, ja, hin und wieder gucke ich ja auch Comedy und so und finde es ja auch ganz lustig, aber. Und gezeichnete Sachen, wenn diese Münder sich schon so komisch bewegen, da ist schon, ja, mach auf zu. So sagt meine Tochter übrigens, Krokodil. Was das? Auf zu? Ah, ein Krokodil, ja. Jetzt habe ich mich selber abgelenkt. Nee, es werden schon nette Geschichten erzählt, also jedenfalls die ich geschaut habe und irgendwie hat es mich auch, ich glaube, ich würde es auch weiter gucken und wenn ich gestern dran gedacht hätte, dass ich auch noch neben die Ausgrabung Lower Decks hätte schauen können, wäre ich wahrscheinlich nicht in die Werkstatt gegangen und hätte Teile abgeschliffen, weil das ist wirklich der langweiligste Teil von allem. Von daher, es hat mich schon irgendwie unterhalten, aber irgendwie... Ja, neutral. 5 Punkte oder so.
Ich habe gerade nicht so auf dem Schirm. Ja. Also ich weiß ja von Bob und Christoph, dass die große TNG-Fans sind. Wie ist es denn bei dir? Hast du eine Star Trek-TNG-Vergangenheit?
Ja, ich habe früher viele Folgen oder einiges an Folgen geschaut, aber ohne einen großen Zusammenhang und ohne auch irgendwie so das Ganze zu verstehen. So. Ich habe halt die Geschichte der Woche gut gucken können. Aber wenn dann Borgs auftauchen, tauchen die da überhaupt auf oder sonst irgendjemand?
Ja, ja.
Und alle
ja.
So, krass, die Borgs! So. Ja, okay, ist halt auch irgendeine Rasse aus irgendeinem Planeten und ach ja, gut.
Man muss schon sagen, der Stefan ist schon mehr der Star Wars-Typ.
Ja, da bin ich bin ist da halt schon so mehr unterwegs, genau. Vielleicht müsste ich das mal alles von vorne nach hinten gucken und ich glaube auch, dass ich da eine gewisse Begeisterung für erleben könnte. Also alles, was ich da schaue, gefällt mir eigentlich auch immer. Also Star Trek, wir haben ja jetzt auch letztes Jahr irgendwann Picard.
Schau mal Discovery.
Ja, mein Gott.
Obwohl, das könnte dir sogar auch gefallen. Ist ja so Star Wars Scheiß.
Ich kann dir sehr gut empfehlen.
Warum?
Nee, erstmal kann ich dir nochmal kurz zu deinem Punkt eben. Ich kann dir sehr gut empfehlen, dir zum Beispiel jetzt bei Next Generation abonniere hier Track am Dienstag und dann schau immer eine Folge und hör dir anschließend deren Besprechung von dieser Folge an. Das mache ich jetzt seit einem Jahr oder so und es macht unglaublich viel Spaß. Bei mir ist natürlich noch so ein mega Nostalgiefaktor, weil ich habe das als Kind das erste Mal gesehen und seitdem unzählige Male. Und ich kenne diese Folgen halt in- und auswendig und ich finde es halt total toll, da wieder einzutauchen und das dann zu hören. Aber die haben halt auch echt was drauf, so. Die können das halt richtig gut besprechen und dann kannst du halt diese Folgen dir anschauen und denkst so, oh, okay, so ein bisschen früher 90er Jahre Trash, aber dann hörst du so, was da drin steckt und dann kommst du vielleicht langsam auf den Geschmack.
Okay, ich bin ja nicht mal im Spätfilm aktuell, aber wenn du mir jetzt noch einen Podcast empfiehlst. Eieieiei.
Ich bin gespannt, weil ich finde, so Tracky-Podcasts sind oft ganz schwer zu ertragen.
Die sind eher, ich sag mal, Also ich bin ja ein Zukunftsoptimist. So, wir sind alle interessiert an der Zukunft, denn es ist der Ort, wo wir den Rest unseres Lebens verbringen werden. Oder wie heißt das bei Plan 9 from Outer Space? Aber die sind so ein bisschen mehr so Nostalgie. Wir sind alt und was heute, also auch so Discovery ist scheiße und so auf der Stimmung. Aber die sind halt schon sehr intellektuell und sehr, aber zugleich irgendwie, also auch lustig und so. Also die sind schon, die können einiges. Das sind nicht so mega Nerds oder so total abgefahren, sondern die verbinden das dann auch immer mit persönlichen Anekdoten. Das kann ich wirklich empfehlen. Also es ist auch kein Geheimtipp. Ich glaube, das ist so einer der größten Star Trek Podcasts da draußen.
Ich hab nie von
die haben gehört. Schon einiges. Echt? Trek am Dienstag? So, die sind schon, ja, da geht einiges.
Na gut,
hör ich ist mal an. Notiert.
Ja.
Und meine Podcast-App findet ihr nett.
Also, jetzt aber, Daniel, wie fandest du denn?
Was ist, Lower Decks. Warum, was, wie?
Also, ich finde Lower Decks ganz toll. Ich mochte, bin ich irgendwann ausgestiegen bei, wie heißt die Serie von Dan Harmon, die Science-Fiction-Animationsserie?
Rick and Morty.
Rick and Morty, genau. Ich bin da irgendwann ausgestiegen, aber mehr so
auch.
Wegen dieses kulturellen Umfelds. So, du willst kein Fan mehr davon sein, weil das irgendwie so ein bisschen cringeworthy people sind, die das gut finden.
200 also, Folgen willst du mir antun?
Nee, du musst nicht von Anfang an hören, den Track am Dienstag. Ist denn, du willst auch noch die alte Serie gucken. Hör jetzt einfach rein und dann schau immer die aktuelle Folge.
Okay, danke.
Und was war das Problem bei Rick and Morty? Erklärt mich mal auf.
Rick and Morty ist, also ich bin ein riesen Dan Harmon-Fan. Ich finde Community großartig und dieser gleiche Humor steckt auch ein bisschen in Rick and Morty. Rick and Morty ist nur viel böser. Und du hast so lauter so kleine Internet-Kiddies, so Gamergate-Dudes, die irgendwie Rick and Morty geil finden. Und das war mir dann irgendwann so, da bin ich raus einfach. So. Und außerdem dieses ständige Rumgerülpse von...
Also ich bin auch... Da bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, was ja. Rick and Morty angeht. So.
Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber hier der andere, der da mitmacht, ich habe den Namen vergessen, der ist ja jetzt auch bei Lower Decks involviert. Jedenfalls dieser gleiche Art von Humor steckt da drin und da drin halt ganz viel TNG-Nostalgie und ganz viele Insider-Gags zu Next Generation, auch zu Voyager und auch zu Deep Space Nine und ein bisschen sogar Discovery hin und wieder. Ich hatte da einfach richtig, richtig viel Spaß dran. Es macht einfach große Freude da. Du kannst es, glaube ich, auch 10-mal gucken und jede dritte Anspielung im Hintergrund nochmal dann erst verstehen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Es ist wirklich unglaublich, wie viele Anspielungen drin sind. Ja. Wenn man eine Folge 2-mal guckt und irgendwie Dinge noch beachtet oder auch wenn eine der Hauptfiguren, Mariner, wenn die, heißt sie so? Ja. Wenn sie irgendwie einfach nur so Sachen runterrattert oder so Anspielungen fallen lässt, du bist ja wie ein sowieso, und dann sind das schon wieder Referenzen zu zwei alten Filmen und ein Diss gegen irgendeine alte Serie oder so. Es ist sehr, sehr voll mit Trivia und wie sagt man, Fanservice.
Stimmt. Es ist schon viel Fanservice drin. Aber es ist gut gemacht. Also es ist, Es ist irgendwie Identifikationspotenzial, obwohl es ja eine alberne Comedy-Serie ist. Trotzdem ist man irgendwie involviert, also viel mehr als bei Disco. Und es ist irgendwie, ich bin auch überhaupt kein so ein Fan von solchen Zeichentrick-Geschichten. Aber es ist catchy. Und zwar von Anfang an, also selbst die Titelmusik ist einfach wieder gute, altmodische Star Trek.
Der Vorspanner.
Es ist einfach super. Also,
wie sie bei diesem Borg-Kampf in dem Vorspann einfach umdrehen und wegfliegen. Das ist so, es sind so viele Kleinigkeiten, die so, wenn ich den Vorspann das erste Mal gesehen habe, lag ich fast unten am Sofa, nicht oben drauf. Weil, auch da so viele Anspielungen drin sind, dieses komische Warp-Feld nuckelnde Alien, was da hinten dran. Da
stimmt, ja.
Es sind einfach so wunderbar viele Sachen drin.
Ja. Ja, und aber eben nicht nur irgendwie ein Gag und ein eine Referenz nach der anderen abfeiern, sondern auch irgendwie den Vibe aufnehmen. So ähnlich wie Orville. Das hatten wir damals bei den Orville-Besprechungen auch schon mehrfach genannt, dass eben das, was moderne Star Trek-Serien häufig nicht mehr schaffen, schafft Orville ja viel besser, so diesen TNG-Vibe wieder aufleben zu lassen. Und das schafft die Serie schon auch irgendwie. Vielleicht nicht ganz so stark wie Orville, aber ja, also der hat mich schon berührt.
Der Showrunner ist Mike McMahon, der auch, wie gesagt, bei Rick and Morty mitgemacht hat. Und ich muss den nächsten Podcast pluggen, nämlich das Discovery Panel. Ist jetzt nichts für euch, weil die besprechen hauptsächlich Discovery, aber eben auch andere. Und die hatten auch ein Interview.
Plagst du das hier dann?
Die hatten eine Folge, da haben sie ein Interview mit ihm geführt. Und er hat halt einen Twitter-Account geführt, der nannte sich Star Trek The Next Generation Season 8. Wo er einfach nur Tweets rausgehauen hat über mögliche Episoden einer 8. Staffel Next Generation und halt total humorvoll. Und dann wurde er eingeladen von den aktuellen Produzenten, die da jetzt gerade das Ruder führen bei Star Trek. Und die haben halt ihn gefragt, so, wenn du eine Star Trek-Serie machen würdest, wie sähe die denn aus? Und er hat halt einfach losgesponnen und sie haben dann halt gesagt, okay, dann mach das. Und in diesem Interview sagt er halt so, das ist nichts, was dir jemals in Hollywood passiert, dass du halt zu so einem Gespräch eingeladen wirst und sagst so, ich möchte gern das und das und das machen und dem Gegenüber sagt, mach das so. Und genau ihm ist das jetzt mit Lower Decks passiert und ich finde diese unglaubliche Liebe und Leidenschaft, die der dafür versprüht, die kann man halt eben aus jeder Szene von Lower Decks herauslesen. Dass er halt, er macht da eindeutig Comedy, er macht da eine eindeutige Hommage, aber es ist eben nicht irgendwie zynisch, es ist nicht so nostalgiebesoffen, sondern es ist, er hat halt was zu erzählen und das finde ich sehr cool.
Ja, das stimmt.
Und er holt halt aus dem großen, breiten, tiefen Star Trek Canon holt er halt die unmöglichsten Dinge wieder raus, ja, so Referenzen auf irgendwelche Sachen aus der Animated Series oder auch ganz viel zu Kirk und Spock zurück und dann die Packlets in der 10. Folge, dass die noch mal irgendwo auftauchen würden, ja, das ist so gut. Was mich manchmal anstrengt, wenn ich mal eine Sache, also nicht, dass ich schlecht finde, aber es strengt mich an. Ich gucke das auf Englisch und die reden einfach so unfassbar schnell. Mhm. Aber das ist bei Rick and Morty auch schon so.
Ich habe es anderthalb Minuten geschafft und dann habe ich auf Deutsch umgeschaltet.
Ja, ich habe auch auf Deutsch geschaut.
Gar nicht.
Nee, ich hab's auf Englisch durchgehalten.
Ich habe auch auf Deutsch geschaut, warum soll ich das dann nicht auch auf Deutsch schauen? Also.
Es geht nur mit Untertiteln, also es ist einfach speziell Mariner ist so schnell. Aber ansonsten schon gut.
Ja. Und als die Titan aufgetaucht ist, habe ich geweint. Das hat mich so berührt.
Was ist das, dass jetzt ständig in 2020 sind damit jetzt zwei Star Trek Serien in ihrer letzten Staffel durch einen Einsatz von diesem Kapitän zu Ende gegangen, der man in der letzten Folge in letzter Minute reinkrachen und den Tag retten muss. Ja. Was ist denn da jetzt? Was ist denn das für ein Meme?
Ja, stimmt. Ich glaube, das ist sein Ding, weil er ist Mr. Star Trek und er ist der einzige Schauspieler, der in mit Ausnahme der Original Series, glaube ich, also natürlich und der Animated Series, aber seit TNG war er in jeder Serie einmal, glaube ich, als einziger und das ist sein Ding, deswegen, das will er weiter fortführen.
Ja.
Echt, auch bei
Voyager? Ist ja auch okay, das soll er gerne machen.
Ich glaube, er ist auch, bei Voyager gibt es so eine Q-Folge, wo Q ihn einfach mal kurz herholt, um irgendeinen Punkt zu beweisen.
Sehr gut.
dass sie John Delancey gekriegt haben für diesen Q-Auftritt, das ist alles, ja, schön.
Das ist sehr, sehr geil.
Einfach sehr, sehr schön. Und diesmal hat mich tatsächlich Diana Troy nicht so genervt wie beim letzten Mal. Also bei Picard fand ich das so, oh Gott, jetzt müssen sie die auch noch wieder rausholen. Das meine ich jetzt gar nicht. So, ich fand das Schauspiel damals bei Picard einfach schlecht. Nicht so, dass sie jetzt alt ist, okay, von mir aus, aber Ich fand,
sie hatte doch gar nicht so einen großartigen Auftritt. Also
ja, aber das hat mich schon, hat mich genug genervt.
Nicht ihr Kind mehr genervt.
Was hat dich genervt?
Das Kind von ihnen, das war so altklug.
Oh ja, stimmt.
Was würdest du denn erwarten, wenn es das Kind von Riker Troy ist? Das muss doch altklug werden. Ja. Nee, aber also wirklich von den Inhalten her und von denen, dass es halt so unernst ist. Was ich erstaunlich fand, ist, also wir haben vielleicht noch gar nicht gesagt, worum es eigentlich so geht. Das heißt ja Lower Decks, geht also so um quasi die unbedeutenden Leute unten im Bauch des Schiffes. Und das sind im Wesentlichen hier vier Figuren, die wir da kennenlernen. Einen so einen Halb-Androiden mit so einem Implant im Kopf, Rutherford. Und dann die vielleicht Hauptfiguren der Serie, Bäumler und Mariner. Bäumler, Brad Ward Bäumler, ist auch ein geiler Name. zwei Fähnriche, die ja sich total unterscheiden, weil sie ist quasi gegen jegliche Art von, also zumindest so an der Oberfläche am Anfang hat man das Gefühl, sie widersetzt sich jeglicher Ordnung und alles, was in Star Trek hoch und heilig, in Starfleet hoch und heilig ist, macht sie mal grundsätzlich andersrum, als es gedacht ist. Das wird dann noch ein bisschen komplexer im Laufe der Staffel. Und Bäumler ist der Ober-Regel-Nerd, der muss sich immer an alles halten und alles oberkorrekt machen. Und ja, im Wesentlichen sind deren Aufgaben immer nur irgendwie Plasma-Manifolds ausschrubben oder sowas. Und ich dachte am Anfang so, okay, das ist eine interessante Prämisse, mal irgendwie nicht die Bridge-Crew zu nehmen, sondern so irgendwie die Nobodies unten drin zu nehmen, die normalerweise so als Redshirts außen auf der Außenmission dann irgendwann verrecken. Und jetzt nimmt man die, aber relativ schnell, finde ich, macht die Serie dann doch, bringt die ganze Bridge Crew dann doch relativ schnell rein und wir sind dann doch wieder
ja, muss man auf ja, den Außenmissionen. Weil am Ende ist es ja doch nicht so spannend. Ja.
Das ist eben, genau, das die sitzen dann zwar immer da und wechseln irgendwelche komischen Conduits aus, aber ja, das wird immer mal wieder so als Running Gag erzählt oder dass sie halt nicht informiert werden, was sie da jetzt eigentlich Wichtiges gerade tun und deshalb vielleicht irgendwie so eine Außenmission versauen. Aber ja, wir lernen die Bridge Crew dann doch kennen, relativ schnell.
Dass sie keine Unterkunft haben, sondern praktisch so im Gang schlafen, in so Nischen.
Ja, aber mit einem perfekten Ausblick da hinten. Ja. Aus dem Fenster raus, das ist schon gut.
Ich finde, die Mariner wird übrigens gesprochen im Englischen von Tawny Newsom. Ich weiß nicht, habt ihr Space Force geguckt?
Space Force, ja.
Genau. Ja. Da spielt sie Captain Angela Ally, da war sie schon so relativ lustig, fand ich, als irgendwie so die ein bisschen angenervte Military Captain, die sich dann mit dem ganzen Scheiß abgeben muss, aber dann irgendwie mit der Tochter von dem Boss befreundet. Und dann auch cool ist die vierte, ich glaube, die hast du jetzt noch gar nicht gesagt, die Anson Devana Tandy, die wird von Noelle Wells gesprochen und die hat damals in der ersten Staffel von Master of None die weibliche Hauptrolle gespielt. Das war auch so eine Comedy-Serie auf Netflix, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mochte. Die leider nach der zweiten Staffel abgesetzt wurde. Und
hast du auf dem Wand nie gehört?
Keine Ahnung, schau mal rein, ist gut. Hat auch so sehr viele auch Zitate und Referenzen an die Filmgeschichte. So, ich glaube, es gab so ein im Rahmen dieser MeToo-Geschichte so einen nicht wirklich skandalösen Skandal von dem Hauptdarsteller, der im Endeffekt darauf hinauslief, dass er ein schlechtes Date hatte, was so ein bisschen dramatisiert wurde von der Frau, mit der er das hatte. Aber deswegen hat dann Netflix gesagt so, okay, filmen wir nicht weiter. Womit ich nicht sagen will, dass man MeToo irgendwie runterspielen sollte. Da ist viel Scheiße gelaufen, aber das war wirklich nicht wirklich bewegenswert, was da gelaufen ist.
Okay. Super, ja, dann mache ich das mal drauf. Alles klar. Machst du aufeinander. Schön. Ja, ich brauche immer ein bisschen Material zum Schauen, weil meine Kollegen hier so langsam schauen, dass ich ein bisschen mehr brauche.
mit dem Redeantrag von Christoph einfach am Höhen bleibt hier.
Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt auch manchmal bei dir sein darf im Podcast, Daniel. Da kann ich mich ein bisschen auslassen und muss dann nicht mit Stefan und Bob über die Filme sprechen, über die sie eh nicht sprechen wollen.
Schrecklich, mit uns sprechen zu müssen, wirklich furchtbar.
Finde ich gar nicht, muss ich ganz mal ehrlich sagen.
Stefan, was findest du gar nicht?
Das nee, ist furchtbar.
Lass es dann.
Daniel, ich bin übrigens die Tage über einen wunderbaren Schlamm- und Lederfilm gestolpert, über den wir, glaube ich, sprechen müssen.
Oh, sehr gut.
Müssen uns bei Gelegenheit mal Gedanken machen.
Jetzt planen wir bei euch im Podcast schon die nächsten Folgen für meinen Podcast. Sehr gut.
Ja, sehr gut, gell?
Ja, wundervoll.
Wie gehen wir denn hier eigentlich weiter?
Ach so. Lower Decks.
Haben wir Lower Decks noch was
zu sagen? Müsst ihr da noch was zu sagen?
Gut, schaut euch das an.
Ja,
wenn ihr einen Nostalgiefaktor für TNG habt, dann. Ich glaube, sonst können das, also dann gehen halt die ganzen Anspielungen verloren und dann ist es vielleicht immer noch ganz lustig, aber nicht mehr so großartig.
Ja. Genau, ja, also ja, definitiv sollte man die haben, sonst versteht man die Tasha-Ja-Anspielung nicht und alles. Also es ist ganz kompliziert dann, wenn man es nicht kapiert. Warum Wolf 359 ein Inside-Job war, das muss man alles...
Das war so gut.
Siehst du, das sind alles Sachen, die gehen an mir vorbei. Da ist das,
ja,
da
aber also bei mir diese Kombination aus diesem 9-11 Wars ja, genau. Inside Jump und dann Wolf. Ja. Oh, das ist so gut.
So gut. Oh. Fantastisch.
Vielleicht hätte ich das mit einem von euch schauen sollen, zusammen.
Ja.
So, wenn man das dürfte. Und dann eben mit Pause, dass man das alles erklärt kriegt. Ich glaube, da fehlt mir wirklich ein bisschen was.
Fürchte ich.
Ja. Okay, wo mir auch ein bisschen was gefehlt hat, als du letzte Woche angekündigt hast, man möge doch News of the Sneakpot twittern oder sonst irgendwie an uns schreiben, wenn man in dem Anriss-Text zur vergangenen Folge den Scherz verstanden hat.
Keiner verstanden, oder? Hat irgendjemand verstanden?
Der Erik hat es kommentarlos gepostet.
Stimmt, Erik hat es verstanden.
Aber sonst haben wir nur Kommentare gekriegt, so, ja, ich hab's zum Ende gehört, aber hä? Was ist denn daran lustig? ich habe jetzt den Text hier nochmal vor mir. Erklär mir, was ist daran so lustig?
Witze erklären. Das kann ja jetzt nur schief.
Das super. Super. Also super. Besser wird's nicht mehr heute.
Nee, es ist kein echter Witz, sondern es ist eher so ein Karlauer. Ich habe halt wir sprachen ja in der vorletzten Folge darüber, dass es ein Queen-Album gibt, News of the World. Und in dem Anriss-Text von letzter Woche sind alle Lieder des Queen-Albums News of the World vertreten. Also alle.
Sehr gut.
Im Text halt.
Okay, ich hab's nicht gelesen, ich war gerade unterwegs, aber es ist geil.
Okay, warte, jetzt müssen wir das, oh Gott, jetzt müssen wir das Queen-Album.
Die ja, genau. FAZ komm, hatte mal eine Zeit lang, dass sie... Das Feuilleton der FAZ hatte das mal, als noch Schirmacher am Leben war, dass sie eine Zeit lang bei sämtliche Bildunterschriften im Feuilleton mit Textzeilen von Tokotronic beschriftet haben.
Geil.
Ja, und das hast du quasi hier auf ein ähnliches Niveau gehoben. Sehr schön.
Genau, es geht los. Auf dem Gehsteig schlafend, das ist Sleeping on the Sidewalk, werden wir euch rocken. We will rock you.
Okay.
Denn wir sind die Sieger, we are the Champions. Und erzählen euch diese Woche, wenn es noch nicht zu spät ist, too late, glaube ich, heißt das Lied, wie Tom Hanks in Neues aus der Welt seine Flügel ausbreitet, News of the World, seine Flügel ausbreitet, spread your wings, um Helena Stengel in einem neuen Wildwest-Zuhause, in ein neues Wildwest-Zuhause zu bringen, ohne dass am Ende alle tot sind. All dead, oder so ähnlich heißt es.
All dead, ja.
Genau. Die junge Protagonistin dürfte so manchen als Systemsprenger bekannt sein, indem sie so manchen Kampf mit ihren inneren Dämonen auszutragen hatte. Fight from the Inside. Die fünfte Staffel von The Expanse lässt uns darüber nachdenken, wer dich braucht, wenn Gürtler die Erde angreifen. Ich glaube, Who Needs You heißt das Lied. Ja. Jetzt, schier einen Herzinfarkt, schier Heart Attack, haben wir bekommen.
Ich habe mich schon über den Text gewusst, so, hä, ja, was ist
einfach ganz fiese Karlauer.
Was schreibt er denn da?
Genau, als wir mit Epilog das Ende von Daft Punk vernommen haben. Das Frauen-Wrestling-Serien-Remake Glow ist eher spaßig turbulent als melancholisch-bluesig, Melancholic Blues, aber allemal sehenswert. Wer sehen möchte, wie Keanu Reeves unten in Russland Liebe macht, Get Down, Make Love, dem sei Siberia empfohlen. Und ich glaube, das war's. Damit habe ich alle. Ja, schlimme Karlauer.
Großartig. Nein, super.
Boah, das ist ja echt gut. Cool. Aber das ist schon schwer, also.
Puh. Ja, ich dachte, ich wusste nicht, ob ich darauf aufmerksam machen sollte und dachte dann, ja, dann bist du der Einzige, der es merkt, wenn du den Text liest, weil ich glaube, dass du sowieso der Einzige bist, der meine Texte liest.
Ich lese sie aber.
Ja, eben.
Ich lese ja auch immer, aber ich bin kein Queen-Fan insofern.
Ja, genau. Deswegen, ich dachte, dass nur der Stefan es verstehen kann, aber ich habe mich getäuscht.
Nicht mal ich.
Nur der Erik kann es verstehen.
Ja. Hi, ja, Erik. Und der das war auch noch irgendwie morgens um 8 oder so. Die Sendung war gefühlt kaum raus. Da hat er schon, war er schon durch. Krass. Ja.
Das überrascht mich eh immer, wie früh die Leute, die unsere Sendung hören. Oder morgens um 7
ja,
die Sendung
schon. Du kannst ja im Podcatcher einstellen, kommt also bei mir, kommt als letztes in der Playlist oder kommt als erstes in der Playlist. Ihr landet immer ja, als erstes natürlich in der Playlist und dann stehe ich auf, mache meinen Kaffee und höre dabei eure Sendung. Und von daher bin ich auch mal relativ schnell dabei.
Ja, aber teilweise kommen die Kommentare schon, da bin ich noch nicht mal aufgestanden.
Bist du noch nicht, ja gut, es ist noch nicht 10:30, aber
keine Kunst. Ja, okay, zugegeben. Ich gehe dann irgendwie ins Bad, setz mich aufs Klo, mach mein Handy an und dann habe ich da irgendwie so Twitter-Zeugs voll und denk mir, was, 7:04 und die Sendung geht 2 Stunden und der hat es schon gehört? Wait a minute.
Und das ist doch gar kein Problem. Ich meine, ich stehe um 6 auf, doppelte Geschwindigkeit, bam, 7 bin ich durch. Also ich höre nicht, muss ich zu sagen, so lange höre ich morgens nicht, aber während ich halt Kaffee koche, das dauert schon eine Weile. Also ich mache dann die Küche, ich räume die Spülmaschine aus, die Spülmaschine ein, dann fange ich an, Kaffee zu kochen und so weiter und so fort.
Wir machen ja, wir haben jetzt keine Putzfrau mehr, weil wir haben ja Lockdown und jetzt bin ich immer fürs Saugen zuständig und das macht mir großen Spaß, da höre ich nämlich immer den Spätfilm dabei, denn ich mache dann die Stecker in die Ohren und dann, wie früher auf Baustelle, ziehe ich dann die Hörschutz-Mickey-Mäuse auf und dann sauge ich stundenlang das ganze Haus und bin dabei Spätfilm. Sehr gut.
Macht der Akku von eurem Sauger das mit, dass du da stundenlang saugst?
Ja, ich mach's, bis er leer ist. Okay. Aber es geht schon sehr lang.
Ja, okay. Ja, meine nächste Frage, wenn du das mit den Mickey-Mäusen nicht erzählt hättest, wäre gewesen, was hast du da für Kopfhörer? Weil das nervt mich immer, ohne die Mickey-Mäuse, dass es so gewisse Tätigkeiten gibt, bei denen man nicht Podcast hören kann. Und da gehört Saugen dazu, wenn
man Kaffee malen. Auch
Kaffee
ganz
malen,
schlimm.
Richtig? Kaffee malen, schlimm, aber das dauert ja nicht lang.
Ja.
Ich habe ja früher, als ich noch Bauüberwachung gemacht habe, so auf Autobahnen und so, wo es wirklich brüllend laut ist, wo gebohrt wird und Baustellenlärm bis zum Anschlag, habe ich immer Mickey-Mäuse auf, Ohrensessel in den Ohren. Das war super. Also
die Frage ist, was für Kopfhörer habt ihr denn, weil jetzt, also okay, Kaffee malen ist was anderes, aber so saugen, es gibt auch mittlerweile schöne Noise-Canceling-Kopfhörer, die das dir relativ gut wegblenden.
Ja, aber die trage ich in der Wohnung nicht. Also ich habe meistens dann einfach die AirPods drin. Und zwar die einfachen.
Aber auch nicht Pro oder sind die nicht so gut wie Noise Canceling?
Nee, ich habe die Pro nicht. Die normalen, okay. Die isolieren ja halt so gut wie gar nicht.
Bei mir funktioniert auch immer nur noch einer von den AirPods. Also die funktionieren nicht mehr zusammen und dann habe ich eh nur noch einen drin. Aber ja, höre ich meistens eh nur mit einem Ohr.
Also bei mir gehen sie noch beide, aber auch nur noch so 15 Minuten und dann geht auch nur noch einer. Der geht dann auch noch eine ganze Weile, aber die sind halt, diese Mini-Batterien sind halt irgendwie durch nach ein paar Jahren.
Ich habe das Gefühl, das ist ein System, was sich nicht wahnsinnig bewährt, oder?
Jein. Diese Kopfhörer sind absolut Gold, solange sie funktionieren. Und sie funktionieren halt 2,5, 3 Jahre. Dann sind diese absoluten Winz-Mini-Batterien halt einfach am Ende ihres Lebenszykluses, weil sie halt einfach viel zu oft aufgeladen und entladen werden. Und sie sind halt nicht auswechselbar. Aber solange diese Kopfhörer gehen, sind sie das Beste seit geschnitten Brot. Insofern ein klares Jein.
Aber kann man nicht irgendwie da, also der Apple-Support ist ja so berüchtigt gut. Kann man da nicht irgendwas mit denen machen, dass die dir die Batterie tauschen gegen Apple und Nike? Du
kannst für 60 Euro neuen Kopfhörer kaufen.
Hm. Genau. Ja. Und dann bist du bei zwei Kopfhörern im Grunde bei dem Geld, wo du einfach auch ein neues Set kaufen kannst.
Hm.
Schon krass, was die Dinger kosten. Ja. Na gut.
So, in der vergangenen Woche hatten wir ja noch weitere Themen, die nach Aufklärung verlangen. Ich habe die Kapitelmarke mal Auflösung, Wellensittich und Wurstautomat genannt.
Den Wurstautomaten hatte ich ja vorhin schon aufgelöst.
Echt?
Ja. Ja, mein Bruder ist ja nochmal hingefahren und wollte seine Wurst sozusagen beanspruchen.
Und ach, da war ich gerade Eis holen. Alles klar, ja.
Ja, ja. Und hat er dann die Wurst in die Hand gedrückt bekommen. Aber die Wellensittich-Geschichte muss ich auf jeden Fall noch auflösen. Ich hatte ja letzte Woche berichtet, dass uns ein Wellensittich zugeflogen war. Genau an dem einen Tag, wo ich seit Monaten mal wieder im Büro gewesen bin. Und genau an solchen Tagen passieren natürlich zu Hause immer irgendwelche Katastrophen. Und in diesem Fall war es der Wellensittich. Ich hatte dann, ja, erstmal bin ich dann in so eine Zoohandlung gefahren, habe einen Käfig gekauft, damit ich ihn irgendwie aufbewahren kann. Und dann war natürlich die Frage, wie geht das jetzt weiter? Und tatsächlich, Social Media sei Dank, in diesem Fall tatsächlich Facebook, die alte Datenkrake, hat an der Stelle zur Rettung geführt. Ich habe dann nämlich so angefangen, so ein bisschen rumzuschauen in den örtlichen Gruppen, so wie ich es letzte Woche, glaube ich, auch gesagt hatte, was mein Plan war. Und einige Gruppen waren in der Hinsicht nicht ergiebig. Die habe ich dann irgendwie immer nach dem Wort Wellensittich durchsucht und habe dann irgendwie Einträge gefunden von 2019, wo irgendwelche Leute Wellensittiche gesucht haben, die entflogen sind. Aber das konnte er dann wahrscheinlich nicht sein. Und mir ist dann noch eine Gruppe durch Zufall untergekommen, die ich über die Suchfunktion nicht gefunden habe, weil derjenige, der die gebaut hat, der hat die so in so Mundart quasi, nicht Bergen-Enkheim, sondern Berje, ja, mit J geschrieben, so in hessischem Slang. Dadurch habe ich diese Gruppe nicht so ohne weiteres gefunden, aber irgendwie beim Rumklicken fiel sie mir dann trotzdem irgendwann auf in ich weiß gar nicht, in meiner Gruppenliste, vielleicht wurde sie dann vorgeschlagen, weil ich so viele von diesen Gruppen angeklickt habe. Und da war dann ein Post drin von einer Frau, die dann eben auch gesagt hat, dass ihr Wellensittich weggeflogen ist. Der Post war, als ich ihn gefunden habe, irgendwie sowas wie 14 Stunden sowas alt, und demzufolge passte das sehr, sehr gut, und die Frau habe ich dann angeschrieben, und die konnte ihren Vogel sehr, sehr genau beschreiben. Die hat auch nicht nur einen, sondern ganz viele in einer großen Außenvoliere, und da hat wohl eins der Kinder nicht aufgepasst beim Reingehen in diese Voliere, und da ist der Vogel entwischt, und Luftlinie von dort bis hier sind ungefähr sowas wie 1,2 Kilometer, aber wir wissen natürlich nicht, der Vogel den direkten Weg geflogen ist oder ob der vorher noch ein paar Kreise durch den Ortsteil gedreht hat.
Der wusste genau, wo er hin will.
Exakt, ist genau sofort losgeschossen.
Der hat deinen Grill gesehen, dachte, da gibt's was Feines zu essen, und dann streust du ihm so Körner hin.
Ja, genau. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, so, wie mache ich das jetzt mit dem Käfig? Jetzt habe ich da so einen Käfig gekauft und ich habe den billigsten genommen, den es gab, aber es waren halt 40 Euro. Weil es keinen billigeren gab, ja, aber es ist... hatte ich halt irgendwie gedacht, naja, scheiß drauf, muss mal gucken, wie du damit umgehst später. Da habe ich die Frau gefragt, wie sie denn dazu steht, dass ich ihren Vogel jetzt mit dem 40-Euro-Käfig gerettet habe. Und die hat dann gesagt, ja, kein Problem, sie kauft mir den ab. Und dann ist das erledigt, dann hat sie auch gleich was zum Nachhause transportieren. Weil einen eigenen Käfig, in dem Sinne weiß ich gar nicht, wahrscheinlich hat sie vielleicht einen, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber sie hat ja eigentlich diese große, riesige Voliere, wo halt noch, weiß nicht, 10, 15 andere drin sind. Sie hat mir auch gleich angeboten, ob ich nicht irgendwie ein paar Kanarienvögel haben will, die könnte sie abgeben, weil sie hat irgendwie noch, hat mir Eier von ihren eigenen Hühnern mitgebracht und so.
Also ich mach den ganzen Tisch auf, die finden ja den Weg zu ihnen zum Grill. So ungefähr.
Nee, also sie war sehr, sehr nett und auch extrem dankbar.
Sie fressen Vögel immer. Neulich waren sie beim Wurstautomaten.
Genau. Ja, und insofern Happy End. Einen Tag später Happy End. Die einzige, die sehr unglücklich ist, meine Tochter, die bereits angefangen hatte, dem Vogel Gute-Nacht-Lieder vorzusingen und ihn am Morgen zu begrüßen. Er war nur eine Nacht bei uns, aber sie hatte ihn sofort ins Herz geschlossen. Und jetzt ist dann natürlich dieser Gedanke inzeptioniert bei ihr, dass man, dass man einen Vogel,
dass man ein Haustier haben könnte.
Ja, genau.
Wieso euer Verhältnis zu Haustieren und Kindern?
Ey, pff, ja, ich sag mal.
Kinder sind ganz cool eigentlich.
Ja, ich könnte kein ganzes essen, aber irgendwann wird sich das nicht verhindern lassen. Ich hatte als Kind auch Haustiere und ich will das meinen Kindern auch nicht verwehren, aber.
Ist das nicht so was, wo man, die können dann da auch Verantwortung lernen und so?
Ja, von Quatsch. Am Ende. Realität hat man noch immer selbst die Verantwortung.
Ja, selbst wenn ich die Verantwortung abgebe, soll ich das Vieh verrecken lassen, wenn es nicht gefüttert wird über eine Woche oder zwei?
Genau.
Nee, dann
am Ende geht man dann selbst mit dem Hund spazieren, ja. Dankeschön.
Ja, Stefan, du hattest doch auch einen Hund als Kind, oder? Du hast doch da sicher positive Erinnerungen. Willst du das nicht, also ja, ich denke also, mir, wir machen das sicher irgendwann, aber noch nicht jetzt.
Ja, genau.
Das also, ist so mein Punkt, ja.
Ja, das ist schon schön, so einen Hund zu haben und mit dem, ja, auch wenn es manchmal nervt, aber spazieren zu gehen und das, was man so mit einem Hund halt macht. Das fand ich schon immer gut.
Hattest du noch andere Tiere?
Wir hatten noch mal Hasen. Aber die waren irgendwie mehr Arbeit als Freude.
Oh, da habe ich jetzt auch einen gekauft bei Lidl. Legt bei mir eine Tiefkühltruhe. wir wollen ja Hühner uns anschaffen. Und zwar eben tatsächlich als Haustiere auch. Oder als Hoftiere, also als Liebhabtiere.
Nicht als Speisetiere.
Nicht als Speisetiere, nee, wenn sie sich benehmen, nicht. aber im Moment grassiert gerade eine Vogelgrippe. Die
ist ja schön, dass ich da einen zugeflogenen Vogel in der Wohnung hatte.
Ja, richtig, die wöchentlich näher kommt. Also ist jetzt, ich glaube, hier Tauberkreis, ich weiß nicht, wie der heißt, mein Tauberkreis ist jetzt mittlerweile sogar schon Aufstallungspflicht. Und also die Einschläge kommen massiv näher, in Würzburg glaube ich auch, also es ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt, um sich Vögel anzuschaffen, die im Garten herumlaufen sollen. Deswegen wird sich das wohl doch noch ein paar Monate hinziehen, mal gucken.
Daniel, haben deine Töchter Haustiere bekommen?
Also,
bekommen sie? Dürfen sie?
Immer mal wieder, ja. Also wir hatten eine Katze. Ich habe hier in Aachen studiert und dort auch meine große Tochter bekommen. Und dort haben wir uns dann eben auch eine Katze gekauft, die wurde nicht gekauft, aus dem Tierheim geholt. Und sagte dann damals noch extra so, ja, es kann ruhig eine ältere sein, die so ein bisschen entspannter ist, wenn sie mit so einem kleinen Kind interagiert. Und dann haben sie uns eine vermeintlich sechs Jahre alten Kater vermittelt. Meine Schwester ist Tierärztin, die kam dann zu uns und hat die erste Untersuchung gemacht und sprach nur mit so
schwanger.
Schallendes Gelächter aus, als sie hörte, 6 Jahre, mindestens doppelt so alt. Und also wir hatten dann sehr lange einen älteren Katzenherrn, den wir dann irgendwann leider einschläfern lassen mussten, und dann hatten wir noch mal so Wüstenrennmäuse, aber die sind ja super kurzlebig. Ich glaube, 2 oder 3 Jahre haben die nur durchgehalten. Und bei ihrer Mutter haben sie jetzt gerade Hasen. Aber so, ich liebäugel auch damit, mir wieder eine Katze anzuschaffen, weil ich bin auch schon eigentlich ein Katzenfan. Ja. Wobei, Hunde finde ich auch cool. Und wie gesagt, meine Schwester ist Tierärztin und sie erzählt auch immer die besten Anekdoten über die Sachen, die sie in ihrer Klinik erlebt. Und da hatte sie auch eine Story über einen Wellensittich, wo sie, ja, also kam irgendwie so eine Familie mit einem Wellensittich an und sie hat halt so dann die Anamnese gemacht und fragte, wie alt sie ist, der Wellensittich ist, und die Mutter dieser Familie sagte 20 Jahre alt und meine Schwester nur so, nee, Wellensittiche werden nicht 20 Jahre alt, und dann guckte sie so an, diese Familie, und der Vater schüttelte so unmerklich mit dem Kopf und durch sie merkte, dass diese Familie den Wellensittich immer wieder ersetzt hat, damit die Frau einfach nicht so unglücklich ist, wenn er stirbt. Und dann so, okay, 20 Jahre alter Wellensittich, hat sie dann einfach mal in die Akten eingetragen.
Sag gut.
Da gibt's so eine
die schönste Geschichte fand ich, oder? Immer noch. Bitte?
Da gibt's so eine King of Queens Folge, wo er auch irgendwie Die haben auch irgendwie einen Hund, seine Eltern haben einen Hund, der seit seiner Kindheit nicht älter geworden ist und aber zwischendurch sogar mal das Geschlecht geändert hat. und ihm ist selbst als Erwachsener nicht aufgefallen und seine Frau Carrie weist ihn dann darauf hin, dass das doch seltsam ist irgendwie. Naja.
Ich habe aber die schönste Geschichte von meiner Schwester ist, dass sie irgendwann so in der Nachtschicht einen Anruf bekam von einer Frau, die sagt, sie hätte ihren Hamster eingesaugt. Und welchem Zustand ist er? Ja, sie traut sich nicht, den Staubsauger aufzumachen. Und dann kam sie mit dem Staubsauger in die Tierklinik. Und meine Schwester hat einfach nur den Staubsauger geöffnet, in den Beutel reingeguckt. Dem Hamster ging's gut. Er hatte eine leichte Bindehautentzündung durch den Staub. Und die Frau hat halt eine Riesenrechnung gekriegt, weil sie halt den Notdienst mitten in der Nacht für einmal Staubsauger öffnen.
Blöde Kuh, das kann nicht wahr sein.
Aber ja, das sind so die Storys, die meine Schwester immer erzählt. Das ist sehr amüsant.
Unser Geschichtslehrer kam mal in die Schule mit und war irgendwie ein bisschen verstört. Irgendwie war er seltsam drauf und dann erzählte er, dass er leider am Morgen den Hamster seines Sohnes in der Kleiderschranktür exekutiert hat. ja. Der Sohn hat dann später mit uns Abitur gemacht. Also, es hat ihm nicht sehr geschadet.
Ich habe als kleiner Junge wegen meines Hamsters auch den Tiernotdienst angerufen, aber die haben mich am Telefon abgewimmelt. Das ist so nach dem Motto, da ist nichts, was, nein, also ich weiß nicht mehr den genauen Inhalt des Gesprächs, aber man hat mir zu verstehen gegeben, dass das jetzt pointless wäre und ich doch bitte auflegen soll.
So. Wie nennt man es bei Autos? So ein finanzieller Totalschaden oder irgend sowas?
Ja, sowas, genau. Ja, was hatte der, was alle Hamster am Ende haben? Die werden von Tumoren zerfressen und gehen daran zugrunde.
Haben immer Krebs.
Weil sie irgendwie meine Mäuse doppelt so alt werden in Gefangenschaft, wie sie das in der Wildbahn jemals tun würden. Und dann gehen sie immer an irgendwas Fürchterlichem ein. Aber ich hatte auch tatsächlich zwei und halt auch einen Hund.
Ich habe ja aus meinem zoologischen Praktikum, hatte ich so deutlich Mitleid mit der Maus, die ich zerlegen musste, dass mir die Dozentin angeboten hat, dass ich zwei anderen Mäusen dieses Schicksal ersparen kann und ich sie mit nach Hause nehmen kann. Und deswegen habe ich dann zwei solche Labormäuse mit nach Hause bekommen. Und die Dozentin hat mir gesagt, die brauchen Gesellschaft, also die müssen zu zweit sein. Was natürlich dann daraus eine Neverending Story gemacht hat, weil die erste starb halt nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder so. Und dann habe ich eine neue Maus im Zoogeschäft mir dann geholt. Und dann starb die nächste und dann musste ich wieder eine neue Maus, weil damit die halt nie alleine sind. Und die starben halt dauernd an Krebs. Das war wirklich furchtbar. Also zum Teil auch so ganz deutlich. Die eine hat sich dann die Haut immer weggekratzt, weil sie irgendein Fremdkörpergefühl unter der Haut hatte und so. Oh. Es war aber keine Hautkrankheit und so. Es war wirklich schrecklich, es war furchtbar unerfreulich. und irgendwann habe ich es dann auch gelassen. Ich glaube, die letzte Maus, das war eine ganz niedliche, ganz winzige, die war, glaube ich, auch noch sehr jung, die ist bei meiner damaligen Freundin, die hat erzählt, ist sie dann auf die Hand gekrochen, also so auf die Hand gekommen und dort gestorben. Auf der Hand. Oh. Furchtbar, oder?
Oh, krass.
Ja. Oh, schrecklich. Ja, das war, nee, das mit den Mäusen. Da gewöhnt man sich ans Sterben, oder an den Tod. Also nicht ans Sterben, aber ans Sterben anderer. Also der Mäuse. Also wenn man das seinen Kindern beibringen will, dann sind Mäuse und oder Hamster eine Möglichkeit.
Ah ja, nein. Okay. Habt ihr noch Luft für was Erfreulicheres?
Was denn?
Ja, ordentlich.
Ja, du hast die Golden Globes noch eingetragen. Die Frage, ob das wirklich so erfreulich wird oder ob wir uns da auch nur ärgern müssen.
Nee, ich hab, also die waren gestern Abend und ich glaube, es ist so ganz gut. Also, hab den Tab geschlossen, was für Preise waren. Aber es
ist haben die Film, richtigen gewonnen. Bester Film, Musical, Komödie. Was hat gewonnen? Borat. Was war nominiert? Hamilton.
Ja, oh, nee, okay, das ist ärgerlich.
Es war sogar,
aber, verarschen?
Es war sogar The Prom nominiert. Also das ist sogar besser.
Das kann nicht sein.
Da möchte ich aber auch gar nicht drüber reden. Also da können wir irgendwie, also klar.
Über die Skandale willst du nicht reden.
Nee, bei Drama hat zum Beispiel Nomadland gewonnen. Ich glaube, der könnte ganz gut sein. Der ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht raus. Deswegen habe ich noch nicht geguckt. Aber ich habe den Vorgängerfilm von der Regisseurin geguckt, The Rider. Und der ist ganz großartig. Es war einer der besten Filme, die ich im vergangenen Jahr gesehen habe. Also von daher halte ich hohe Stücke oder Vorschusslorbeeren große gebe ich auf Nomadland und kann gut glauben, dass das ein sehr guter Film ist.
Ich fand Bruno auch super, aber Borat 2 nicht.
Ja, das habe ich mir nicht mal angetan, den Film. Ich glaube auch nicht, dass der sonderlich gut ist. Aber hier Damen Gambit, wie heißt die Schauspielerin? Die findest du auch gerade so gut, Christoph.
Anya Taylor-Joy.
Genau, die hat die beste weibliche Hauptrolle in einem Wasser. Da gibt's immer so sonderliche Kategorien bei den Golden Globes. Sie hat einen Preis gewonnen.
Ja, und The Crown hat auch gewonnen.
Nee, aber also ich habe heute Morgen einfach so in meinem Feedreader so die News dazu gelesen und das Lustigste, was da war einfach Jason Sudeikis, der hat die männliche Hauptrolle für eine Comedy-Serie gewonnen in Ted Lasso. Habt ihr das gesehen?
Ist eine Football-Serie, glaube ich, oder?
Es hat niemand gesehen, weil es halt auf Apple TV läuft und niemand hat
diesen Dienst abonniert. Ich hab's auf der Liste, aber Ted Lasso soll wirklich toll sein.
Ja, genau, alle sagen, es ist super, aber es ist halt bei diesem einen Streaming-Service, wo jeder denkt so, nee, will ich nicht.
Den haben halt alle, die aber, neues iPhone haben.
Ja, genau, den kriegst du dann umsonst und dann bist du gezwungen quasi es zu gucken. Nein, aber das Lustigste war, Jason Sudeikis war offensichtlich bekifft, während er diesen Preis entgegengenommen hat.
Okay.
Also einmal, er saß halt so irgendwie in seinem Hoodie da und er kriegt dann halt einfach diesen Preis gesagt, dass er gewonnen hat und so, wow, that's nuts. That's nuts. So wieder so 10 Minuten rumstammeln, dann erzählt er, dass er seinem Sohn gerade Tolstoi vorliest und dass er da erfahren hat, dass die besten Leute immer sind die, mit denen du zusammenspielst. So ich habe vergessen, wie der heißt, dieser eine Schauspieler, der auch bei den Avengers dabei ist, der fing dann irgendwann an, so schon diese Geste zu machen, so, hey, ich, Typ, komm mal zum Punkt, was du eigentlich erzählen willst. Also schaut euch auf YouTube diese Dankesrede an, sie ist sehr lustig. Aber man muss auch sagen, Jason Sudeikis hat gerade eine schwere Zeit, denn er ist der Ex-Mann von, wie heißt sie? Christoph, wir sprechen demnächst darüber, die weibliche Hauptdarstellerin von
Olivia Wilde.
Genau, der Ex-Mann von Olivia Wilde. Und Olivia Wilde hat ihn jetzt gerade verlassen für diesen Harry Styles, diesen blutjungen One Direction-Sänger, der auch bei Christopher Nolan in Dunkirk mitgespielt hat und jetzt im neuen Film von Olivia Wilde mitspielt. Und von daher hat vielleicht Jason Sudeikis gerade nicht die beste Zeit, aber es war ein sehr, sehr lustiger Auftritt. Und insgesamt ihr seid ja hier, Bob, du nicht, dich will ich immer noch bei mir mal einladen, aber deine beiden Kollegen, die haben sich ja angekündigt, die sind demnächst bei mir zu Gast und ich habe auch so einen tollen Artikel gefunden, ja, wie du, Christoph, nächste,
ach so, morgen, wir getrennt nein, voneinander. Übermorgen.
Ja, und Stefan.
Ach so, ich dachte, wir zusammen.
Nein, ihr könnt auch mal alle zusammenkommen, das wäre ja spitze. Aber nein, was ich sagen wollte, mit irgendeinem von euch muss ich nochmal, ich habe so einen tollen Artikel gefunden, wo es um die Zoom-Hintergründe bei diesen Golden Globes geht, weil das ist auch ganz großer Sport einfach nur, weil die ganzen Stars waren ja einfach über Zoom zugeschaltet und was man da entdecken konnte, also zum Beispiel Jodie Foster und ihre Ehefrau saßen da in Pyjamas oder keine Ahnung, es ist einfach ganz, ganz großartig, was da einfach für crazy shit war, weil was du für Einblick kriegst einfach in Leben von diesen Stars, was du sonst in einer normalen Situation nie bekommen würdest. Das war sehr, sehr großer Sport.
Aber es ist doch alles mit Sicherheit durchgeskriptet, oder? Da stellt sich doch keiner von den Hintergrund.
Ich weiß es
von dem,
nicht.
Wenn ich also, genau also, weiß, was, dass der jetzt da präsentiert wird.
Also jetzt zum Beispiel Bill Murray hatte halt so ein richtig hässliches Hawaii-Shirt an und saß so vorm Fenster vor seinem Garten und ich glaube, dem ist halt echt einfach alles egal.
Oder, oh, das ist Bill Murray, das ist nochmal separater Sonderfall.
Ja, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es bei Jodie Foster irgendwelche Design-Schlafanzüge waren oder so. Aber was andere war irgendwie Trent Reznor, hier dieser Musiker, der ja auch immer mit Fincher die Soundtracks macht. Der saß halt vor so einer Kachelwand, die aussah wie sein Badezimmer. Das sind einfach so lauter so Kleinigkeiten, wo du dich fragst, so, what is happening hier? Oder
der saß auf dem Klo wahrscheinlich und das war
ja, die Wand. Und
so er darf halt die Kinder nicht wecken und soll nicht so viel Lärm machen.
Oder Frances McDormand, die halt die Hauptrolle in No Man's Land spielt, die hat halt einfach ihre Kamera nicht eingeschaltet. Einer der größten Fernsehsendungen des Jahres und du weigerst kein Bild, um die Kamera einzuschalten. Das ist sehr gut. Das ist einfach so eine Ausnahmesituation, was du halt nie wieder so sehen wirst, was wunderbar einfach ist. Und du siehst halt total viele von diesen Schauspielern, die halt auch überhaupt nicht so in Abendgarderoben angezogen sind, sondern da irgendwie, wie eben Jason Sudeikis im Hoodie da sitzt und offensichtlich nicht nüchtern. Und die das irgendwie alles gar nicht so ernst nehmen. Und es ist wirklich sehr, sehr lustig. Man muss sich da mal so ein paar Ausschnitte im Internet angucken.
War da niemand in irgendeinem gemeinsamen Raum oder?
Nee, es war tatsächlich, ich hab's gelesen heute Morgen, ich hab's schon wieder vergessen, es gab zwei Moderatoren, Moderatorinnen, einen an der Ostküste und eine an der Westküste. Und die hatten ein kleines Studiopublikum, weil die Stars, die waren tatsächlich alle über Zoom zugeschaltet. Tina Fey und Amy Poehler haben's moderiert.
Das ist ja mal Dream Team Combo für Moderation. Ich sehe gerade Rosamund Pike, ja.
Genau.
Trent Reznor.
Rosamund Pike zum Beispiel. Bitte, was?
Nochmal. Weil du gerade Trent Reznor erwähnt hast, gibt es eine zu empfehlende Folge von der Netflix-Serie Song Exploder aus der neuen Staffel, wo Hurt von Trent Reznor bzw. von Nine Inch Nails behandelt wird. Und die ist sehr gut. Und für uns Frankfurter noch ein kleines Gimmick. Das sind an manchen Stellen so kurze Filmschnipsel von explodierenden Häusern unterlegt und was auch, oder nicht explodieren, sondern so Sprengungen, so kontrollierten Sprengungen.
Das war der AfE-Turm.
Genau. Und unser Pädagogenturm ist mit drin. Ich weiß nicht warum, aber ist irgendwie in der Mitte der
Song-Exploder-Folge. Verdammt gute Sprengung war.
Geile Explosion, ja, stimmt, hast recht. Und wir waren dabei, Bob. Du ja wahrscheinlich auch, Daniel, oder?
Absolut.
Oder warst du da noch nicht in Frankfurt?
Ich habe es zumindest nicht live gesehen.
Ach so.
Da hast du was verpasst.
No.
Ja, ja, Rosamund Pike hat
der Straße.
Genau. Rosamund Pike hat für I Care a Lot den Golden Globe für beste Hauptdarstellerin gewonnen, um den Bogen zum Anfang der Sendung zurück zu spannen.
Wer spielt hier eigentlich
und was?
Ukulele? Stefan und ich spielen gegeneinander.
Das funktioniert nicht, wenn wir beide spielen.
Das ist gerade sehr lustig.
Das ist der Moment, der mir sagt, dass ich jetzt abmoderieren sollte und damit die letzte Kapitelmarke
andeutet. Weil die Kollegen zu betrunken sind.
Genau, und weil sie wieder anfangen, Ukulele im Hintergrund zu spielen. Ich muss euch noch einen Film für nächste Woche vorgeben.
Ja, und ich freue mich.
Freust du dich?
Keine Ahnung.
Weiß ich noch nicht. Ich weiß selber noch nicht, was ich uns da einbrocke. Aber Netflix ist der Meinung, dass es eine hohe Übereinstimmung hat. Und ich habe ja beim letzten Mal, als ich dran war, einen koreanischen Film vorgegeben. Und dem bleibe ich jetzt einfach mal treu.
Ach,
ey. Verdammt. Warum denn
war
nicht?
War der denn so gut letztes Mal?
Ich fand den gut. Und Stefan fand den, glaube ich, auch gut. So halbwegs.
Sag welchen Film. Ich bin gespannt.
Ja, jetzt wartet doch mal. Ich wollte ihn jetzt im koreanischen Original vorlesen. Da heißt er Seon Griho, was mit Sicherheit sehr falsch ausgesprochen ist. Der englische Titel lautet Space Sweepers. Ist auf Netflix.
Ach, und geht da um, haben wir schon mal drüber gesprochen,
glaube ich. Der wurde mir auch schon mal vorgeschlagen, ja.
Ja, ja.
Weltraum.
Der Stefan hat sich schon abfällig darüber geäußert.
Ich?
Okay.
Ja, ja. Nee, oder Bob, hast du dich da nicht abfällig drüber geäußert?
Nee, ja, den, ja. Den vorher noch nie entdeckt gehabt.
Ah, okay, gut, ja, ich will ich eh gucken, ist eh auf meiner Liste. Nee, weil einer von euch hat gesagt, oh nee, Science Fiction mit Kindern als als Crew will ich nicht sehen.
Das war ich, aber das war nicht der Film, da habe ich irgendwas anderes, da habe ich irgendwann über was anderes gemeckert.
Oh ja, ich habe ihn auch gesehen, ich fand das Bild interessant, dann habe ich gesehen 2 Stunden 17 als Kleine, schlage ich nicht vor. Viel zu lang.
Bisschen faul, ha?
Ja, ja. Jetzt steckst du drin.
Berlin-Alexanderplatz. Ja, schön.
Also, den
will ich eh sehen. Das ist gut.
Space Sweepers gucken wir für Folge 671. Und wenn jetzt keiner mehr was hat, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Woche. Bedanken uns bei Daniel fürs abermalige Aufpeppen unserer Sendung hier. Ein bisschen unsere Runde durchmischen.
Genau, ich freue mich
auf
übermorgen. Da,
ich besprechen danke nochmal, dass ich hier sein darf. Durfte. So rum.
Ja, immer gerne.
Genau. Und den Hörern damit danke fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr eure Kommentare und Twitter-Posts und so weiter abladen könnt. Und wenn ihr nächste Woche quasi informiert dabei sein wollt, dann heißt es Space Sweepers. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.